Sind wir live?
We're on the air, baby. We're on the air.
Okay. Also im Hintergrund lief jetzt gerade Bing, 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 Bing. Das ist die große Moderatorenschule. Zu Beginn nochmal den Jingle nachmachen, weil man ihn nicht gehört hat, auch seit 2 Jahren nicht gehört hat. Und deswegen unbedingt sich selber nochmal auch in die richtige Stimmung versetzen für so einen Spielverlagerung-Podcast. Ich glaube, der letzte ist, hat irgendjemand eine Ahnung, wann der letzte Spielverlagerung-Podcast rausgekommen ist?
Nee, ich glaube, da war Klopp noch Trainer beim BVB.
Ich guck's nach. Okay, Tim guckt nach. Wir sind hier, ich in meiner Funktion als Moderator, Martin Rafelt, live zugeschaltet aus Kroatien. Mit mir sind zwei fantastische, ich würde fast sagen, die fantastischsten Bundesliga-Experten, die man sich noch wünschen kann. Es sind einerseits Konstantin Eckner.
Hi.
Was Hi, gibt's? Sagt er. Und es ist auch Tim Rieke dabei.
Ja. Und ich habe gerade rausgefunden, ja? dass du mit deinen 2 Jahren gut geschätzt hast.
Ach echt?
Süß. Tatsächlich WM 2018.
Ah, okay, okay. Ja, das sind ja schon fast 2,5. Ne?
Ja.
Er sieht schon 2,5 im Grunde.
Nee. 4 Monate, 2 Jahre. Vier Monate.
Okay. Gut, dass wir das geklärt haben.
Ja. Ja. Und jetzt noch die Quizfrage, welche Nummer?
37. Mhm. Zu hoch, oder?
Herr Eckner?
16.
Warte, was gewinnen wir, wer besser schätzt, wer gewinnt, was gewinnt er?
Ja, du hast schon gewonnen.
Ist es die 37 oder was?
Nee, 33, aber.
Ach so, echt? Okay, okay. Wo sind aber die ganzen Podcast-Ausgaben hin?
Im Jahr 2015.
Ah, wir haben auf der englischen Seite 15 aufgenommen, da war es die 16, okay.
Ah, echt?
Ja.
Also da ist es genau richtig?
Gut, die habe ich ja selber produziert, also es wäre gut, wenn ich es...
Ja, aber trotzdem, ist ja trotzdem, also aber du hast ja nicht die geschätzt. Also es ist ja lustig, dass du genau, also quasi den falschen Podcast genau richtig schätzt.
Mhm. Wenigstens okay. Irgendwas geleistet.
Okay, also wir sehen schon, Konstantin als Hauptverantwortlicher, kann man das so sagen, für Spielverlagerung.com auch.
Jo.
Merkt man ihm direkt schon an, ist auch sonst mehr im englischsprachigen Bereich unterwegs. Tim Rieke ist im ostwestfälischen Bereich unterwegs und wird uns dann gleich noch zu seinem Herzensverein weinen, zu seinem Herzensverein Arminia Bielefeld aufklären. Wir wollen über die Bundesliga reden, nämlich heute. Ihr habt es schon gehört, Arminia Bielefeld, Bundesliga-Verein. Ich komme ja kaum zum Bundesliga-Gucken. Falls es diverse Hörer werden es nicht wissen, ich arbeite bei Hajduk Split in Kroatien und in Kroatien kann man sehr schlecht Bundesliga gucken, weil das die Übertragungsrechte hier hat irgendwie irgendein Shopping-TV-Sender, den niemand empfängt oder so. Also nee, ist Eurosport. Sonst denken wir, es wäre ein Shopping-TV-Sender. Ich muss den Gag auflösen. Nee, deswegen ein bisschen umständlich, Bundesliga zu gucken. Deswegen bin ich gar nicht so im Thema, aber umso mehr freue ich mich, dass ihr mir ein bisschen erklären könnt, was in der Heimat so passiert in der ersten Liga. Ich gucke natürlich ab und zu mal so ein bisschen was, aber nicht so viel. Und freue mich, dass ihr mir ein bisschen einen Überblick gibt, auch gerade über Mannschaften, die ich vielleicht nicht so häufig gucke, aus dem Tabellenmittelfeld oder so. Oder eben Arminia Bielefeld. Ich hatte letztens hat es sich ergeben, dass irgendwo lief Bundesliga und da hat Bielefeld gespielt und ich war so, Moment mal, ist das Bundesligaspiel mit Arminia Bielefeld Beteiligung? Which year is it? Kurz auf die Uhr geguckt, festgestellt, doch 2020, krass. Und ja, wir wollen auch direkt da unten einsteigen mit den Karnevalsvereinen, jetzt gerade wo Karneval begonnen hat. Ja, Corona-Karneval, Scheiße ist ausgefallen und ansonsten auch nicht viel zu lachen für die armen Kölner und Mainzer. Ihr habt mir im Vorgespräch schon gesagt, Mainz tatsächlich so dramatisch, wie es aussieht, Köln nicht unbedingt, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe eine Tabelle hier, wo man so ein bisschen die Expected Goals-Werte sieht. Da sieht Mainz und Schalke sehen da wirklich nicht gut aus, wobei Mainz offensiv zumindest nicht ganz so katastrophal dasteht wie Schalke, während Köln tatsächlich zu den defensiv stärkeren Mannschaften der Liga gehört. Die haben relativ deutlich weniger Expected Goals kassiert in der Defensive als zum Beispiel die Bayern. Womit wollt ihr anfangen? Mainz oder Köln? Macht man eine Gegenüberstellung, welcher Karnevalsverein leidet am meisten?
Tim, fang mal mit Mainz an.
Oh, okay. Mainz ist sicherlich etwas schlechter dran im Vergleich. Wobei man auch da sagen muss, dass die Zeichen vielleicht noch nicht so schlecht stehen, wie man jetzt nach einem Punkt aus 7 Spielen befürchten könnte. Also Spielplan, würde ich sagen, ist vielleicht ein Ticken zu Ungunsten von Mainz bisher gewesen. Wobei das zum Beispiel für Köln vielleicht auch behauptet werden könnte. Also was bei Mainz sicherlich so ein bisschen auffällig ist, dass schon ein, zwei Spiele dabei waren, die wirklich sehr, sehr schwach waren. Also gerade die Heimniederlage gegen Stuttgart ist natürlich so ein Ding, was wirklich runterzieht, sage ich mal. Gab aber jetzt auch Spiele, wo es ordentlich war und wo man zumindest mitgehalten war hat. Wo doch die Mainzer eigentlich so ein bisschen, ja, so ein solides Spielsystem dann auf die Beine gebracht haben, wo man zumindest sagen kann, okay, das ist jetzt nicht irgendwie zwangsläufig katastrophal und wird auf jeden Fall zum Abstieg führen. Nur selbst bei den besseren Auftritten war es jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, okay, da deutet sich irgendwie eine Entwicklung an, wo man dann vielleicht gewisse Vorteile gegenüber der Konkurrenz irgendwie erwarten könnte. Also
bei den letzten 4 Spielen kann man mal kurz rekapitulieren, immer knapp gewesen, gegen Leverkusen und Gladbach nur mit einem Tor verloren, Schalke unentschieden und Augsburg erst in der Endphase die Gegentore gekriegt. Ja. Aber waren das denn Spiele, die Mainz hätte gewinnen können, oder war das eher so gegenhalten ohne richtige Aussicht?
Ja, mehr das halt, wie gesagt. Dementsprechend ist es halt von der Perspektive so, dass man sagt, okay, sie können halt mithalten und sie können halt hier und da mal ein paar Punkte holen. Man hat jetzt nicht so den Eindruck, dass man das irgendwie sich andeuten würde, dass man sagt, okay, da gibt's Mannschaft 1, 2, 3, wo man vermuten würde, dass Mainz jetzt auf sich die noch irgendwie überholt und klar vor denen wäre. Und gerade wenn man jetzt so einen gewissen Rückstand hat, ist es natürlich dann in so einer Situation schwierig, dann sich mit einem Mithalten quasi irgendwie Hoffnung zu machen. Also gegen Augsburg, das war wirklich dann auch so ein bisschen so ein typisches Spiel, lange 0-0, beide Mannschaften relativ auf Augenhöhe, Mainz schon auch so ein bisschen kontrollierter, haben dann viel Abgehbewegung gehabt im Aufbau, um so den Ball ein bisschen laufen zu lassen. Augsburg hat dann auch relativ viel eigentlich eher so im tieferen Mittelfeldpressing gespielt über viele Phasen und hat Mainz auch ein bisschen machen lassen. Nur kam dann relativ wenig Durchschlagskraft dabei herum. Mainz war halt dann zumindest ganz ordentlich abgesichert gegen Konter von Augsburg, die ja schon in dem ein oder anderen Spiel ansonsten relativ gefährlich waren jetzt in dieser Saison. So, das ist dann natürlich schon mal ein Teilerfolg, wenn man das erreicht. Aber gerade so der Übergang nach vorne war dann relativ hektisch. Sie hatten eigentlich aus einem 4-2-3-1 teilweise dann eine ganz ordentliche Grundstruktur, dass so ein bisschen die Flügel asymmetrisch waren. Tonali war das, glaube ich, in dem Spiel rechts. Bin ich mir jetzt aber gar nicht 100%
sicher. Kaizon war links und Öztunali rechts. Okay. Das ist halt auch die Asymmetrie. Ja, genau,
dann müsste es passen. Also Öztunali, das gab es auch in anderen Spielen noch, dass Öztunali dann so eine Rolle hatte, wo er häufig so ein bisschen in den Halbraum gekommen ist und dann versucht hat, so die Schnittstellen der gegnerischen Mittelfeldreihe so ein bisschen zu besetzen. Dadurch hatten sie dann eigentlich eine ganz ordentliche Aufteilung in der Offensive, aber haben das nicht so wirklich nutzen können, weil dann die anderen Spieler sich ein bisschen unsauber drumherum bewegt haben in der Grundordnung und weil die Übergänge relativ hektisch waren, komische Momente gewählt, nicht so gut vorbereitet, Andribbeln genutzt, wenn's oder Andribbeln versucht aus den hinteren Linien, wenn es eigentlich gerade nicht so richtig passte. Und da, wo man sagt, okay, da müsste man eigentlich mal so ein bisschen Raum gewinnen, um vielleicht einen zusätzlichen Spieler in die nächsthöhere Linie zu bringen, dann relativ vorsichtig gewesen und den Ball nochmal laufen lassen, statt den Übergang zu suchen. Das waren dann so ein bisschen die kleineren Probleme, die da eigentlich diese Ansätze so ein bisschen, ja, ins Nichts haben laufen lassen.
Wie ist denn der Kontext der Mannschaft? Also, weil als Trainer wurde schon ziemlich zügig gewechselt. Ja. Jetzt mit Jan-Moritz Lichte, ein Trainer, der noch keine Cheftrainererfahrung hat. Gab es da große Änderungen zu betrachten oder generell, wie war denn die Spielanlage unter Bayer Lorz und wie hat es geändert und wie ist generell deiner Einschätzung nach so die zum einen die Mannschaftsentwicklung zu sehen und zum anderen das Mannschaftspotenzial zu sehen? Also ich kenne viele Spieler nicht so gut aus dem Kader auch. Dani Latzer, glaube ich, Kapitän jetzt, ne? Das freut mich
natürlich. Zeitlich zumindest, glaube ich.
Ja, das freut mich natürlich. Aber ansonsten kann ich die Mannschaft nicht so gut einschätzen. Und nach dem, was du jetzt erzählst und was ich so sehe, scheinen sie sehr so diesen typischen 2012er Bundesliga-Standard 4-2-3-1 Kompaktheit Konter mit so ohne so die herausstechenden Spieler so zu verkörpern, was glaube ich in den letzten Jahren dann häufig nicht mehr gereicht hat für Mannschaften, oder?
Ja, so ein bisschen geht es in die Richtung. Also würde von der Tendenz her sagen, dass das ganze Spiel schon so ein bisschen kontrollierter jetzt geworden ist nach dem Trainerwechsel und gerade so die Aufbaustrukturen etwas klarer sind. Das Grundsystem aber dann häufig doch relativ ähnlich. Das heißt, macht so ein bisschen den Eindruck, dass Lichte da erstmal ja jetzt nicht zu viel zu früh umstellen wollte, sondern erstmal die Basis so ein bisschen beibehalten. Etwas mehr, wie gesagt, Struktur reinzubringen, nicht so ein ganz extrem vertikales Spiel. Also unter Bayer Lorz gab es ja auch wirklich sehr, oder gab es einige Phasen, wo das ganze Spiel dann doch relativ vertikal und wild war und dann nochmal so ein Ticken überdurchschnittlichen Fokus gelegt wurde auf Umschalten, Gegenpressing, einfach über zweite Bälle auch vorne die Aktionen zu suchen. Und da ist jetzt, sage ich mal, so die Ballzirkulation ja etwas stärker in den Fokus gerückt, ohne dass man das jetzt in irgendeiner Weise so als ganz klare Trendwende bezeichnen würde, sondern es sind eher so vorsichtige Schritte quasi, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Sie hatten jetzt auch gegen Schalke immer noch nur zu Hause 33% Ballbesitz, 66% Passgenauigkeit. Das klingt jetzt nicht nach einer Ballbesitzmannschaft, wenn man zu Hause gegen den Tabellenletzten spielt quasi.
Oder so generell würde ich, glaube ich, oder Tabellenvorletzten was in dem Fall. Ne?
Naja, der Tabellenletzte außer Mainz halt.
Ja, okay. Was wollt ihr jetzt sagen? Also so generell ist es bei Mainz ja so ein bisschen, oder ist so eine kleine Krux vielleicht in der ganzen Geschichte, wenn man jetzt so die letzten 2-3 Jahre vielleicht mal sich anguckt, hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie der Kader immer mehr so in Richtung Physis geht und dass die Zusammenstellung sich immer stärker so an physischen, athletischen Spielertypen orientiert und dass dadurch, sage ich mal, die Verteilung unterschiedlicher Typen innerhalb der Mannschaft auch so ein bisschen leidet. Wenn man jetzt zum Beispiel im Offensivbereich guckt, hat Mainz halt relativ viele so wühlende Typen, also Mateta, Onisivo zum Beispiel, die unterscheiden sich natürlich dann so in kleineren Feinheiten. Mateta natürlich mehr so ein Zielspieler, Onisivo halt so der Athlet, der, sage ich mal, ja, in zweiter Reihe unterstützt oder dann irgendwie in die Tiefe geht. Aber beide halt schon relativ, kommen natürlich auch einfach stark über ihre Robustheit, über kräftige, einfach Kraft auch so ein bisschen. Im Mittelfeld haben sie dann einige Allrounder-Typen drin. Aber es ist alles relativ stark so ein bisschen auf Physis aufgebaut und halt irgendwie recht komplette Spieler dann, aber jetzt auch nicht, dass man irgendwie sagt, okay, da und da ist jetzt gerade ein ganz besonderer Spielertyp drin oder auf der und der Position gibt es da noch einen Kandidaten, wo man jetzt sagt, okay, der verleiht der Mannschaft jetzt nochmal so ein bisschen was ganz Besonderes, sondern es ist alles irgendwie sehr, also ein bisschen einseitig wirkt es quasi. Bisschen, das halt bisschen das Ganze grau, ein bisschen schwierig bisschen macht, weil man dann halt sehr stark auch auf so eine athletische Spielweise auch irgendwie
setzen muss.
Genau.
Ja, so ein bisschen klingt es, als hätten sie sich in den letzten Jahren, als wären sie so ein bisschen von so einem speziellen Club immer mehr schon auch zu einem Bundesliga-Standard-Club geworden, könnte man sagen, ohne dass sie direkt besonders viel falsch gemacht hätten.
Ja, genau.
Aber ich glaube, es ist ja mein typisches Bundesliga-Narrativ in den letzten Jahren war immer, dass quasi das Niveau der Bundesliga in der taktischen Arbeit und so weiter halt so stark gestiegen ist und da so eine Leistungsdichte besteht, dass man schon, wenn man kleinere Fehler macht, wird man sauhart bestraft. Und im Mainzer Fall ist es vielleicht so, wenn man zwar keine Fehler macht, aber auch nichts besonders gut macht und eh schon mit einem geringen Budget, also von Mainz ist ja vom Budget her eine Abstiegskampfmannschaft, glaube ich. Und wenn man da halt nicht irgendwie was findet, wo man Bonuspunkte rausholt für sich, dann landet man halt auf Dauer in einer unguten Position da, ne?
Ja, haben halt so ein bisschen so den Turn der letzten 3-4 Jahre so ein bisschen weitergespielt und groß was getan hat sich jetzt aber nicht im Wesentlichen. Und,
wie siehst du das, die Entwicklung?
Ja, ähnlich eigentlich. Also ich fand unter Sandro Schwarz hat sich das schon in gewisser Weise angedeutet. Allerdings damals war das Spiel relativ vertikal mit der Raute, die auch gespielt wurde. Und es hat sich eigentlich trotzdem relativ lange auch gut ausgezahlt. Weil auch die Schlüsselspieler, also Mateta zum Beispiel, gut zum Zug kamen. Kaison ist jemand anders, der da als zweiter Spitze, als jemand, der oftmals auch auf die Flüge ausweicht, auch gut zum Zug kam, diesem vertikalen Spielsystem.
Und Raute muss man ja sagen, also erstens Sandro Schwarz generell ein Trainer, der eigentlich einen ziemlich kompletten Ansatz verfolgt und dann Raute auch ein System, was herausfällt aus der Bundesliga. Das spielen ja nicht viele ist eins der unangenehmsten und von der rein Struktur her eins der stärksten Systeme. So, da, das ist ja gerade so ein Bonuspunkt. Vielleicht hat man das zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen unterschätzt, was es dem Verein noch bringt, die Arbeit von Schwarz, würdest du?
Ich meine, die Sache ist ja die, also mal ganz abgesehen jetzt von Mainz, so eine Schande, dass Sandro Schwarz nicht unbedingt diese Anerkennung bekommen hat bisher. Ich meine, dass seine Zeit in Mainz dann irgendwann zu Ende geht, okay, das ist nun mal ein ganz normaler Zyklus, den viele Bundesliga-Trainer durchlaufen müssen, das ist vollkommen klar, aber trotzdem ist, ich glaube, seine Arbeit in Mainz wurde auch zum Teil unterschätzt, die er geleistet hat, wie du schon gesagt hast, eine Raute ist zum einen was sich ein bisschen abhebt von dem, was viele andere spielen, zu dem, was eben auch so, er hatte ja auch die Typen dafür gehabt und ich glaube, der Kader ist auch nicht unbedingt schlecht bestückt und die, also Leute wie Per Kunde zum Beispiel, Mateta jetzt schon genannt, Kaisern, die kamen auch sehr gut zu Zuge und beziehungsweise haben sich ganz gut ins Rampenlicht gespielt unter Sandro Schwarz phasenweise, natürlich lief auch nicht immer perfekt. Aber das hat sicherlich auch andere Gründe, weil der Kader an sich durch, über die 11 bis 16 Kaderplätze hinweg, 20 Kaderplätze hinweg, dann vielleicht auch nicht so perfekt bestückt war. Trotzdem auch Aaron Martin zum Beispiel war jemand als Linksverteidiger, der auch gut zum Zug kam, der jetzt mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weder unter Bayer Leverkusen noch unter Lichte. Vielleicht erschwerend hinzu, da brauchen wir jetzt nicht weiter darauf einzugehen, aber ich meine, ich habe die letzten Spiele gesehen, die Mainz unter Bayer Leverkusen bestritten hat. Bayer hat sich ja ein bisschen aus der Bundesliga rausgecoacht nach den Auftritten oder nach seiner Zeit bei Köln, als auch nicht so richtig gegriffen hat und diese tiefe Verteidigung nicht richtig gegriffen hat. Dann bei Mainz war es ja ähnlich, also es war tiefe Verteidigung, zum Teil tiefes Mittelfeldpressing, was keinerlei Zugriff hatte. Mhm. Erschwerend kam hinzu, dass Teile der Mannschaft einfach keinen Bock hatten mehr unter Bayer Leverkusen zu spielen. Also ehrlicherweise, ich wusste das nicht, hatte da nicht so die aber ich habe manche Spiele gesehen, habe gedacht, okay, manche haben anscheinend keinen Bock hier richtig mitzuspielen, sondern mal richtig, richtig kompakt mit zu verschieben. Und es war alles so ein bisschen halbgar Larifari und das ist natürlich dann nichts geworden. Und ja, ich glaube, dass das jetzt nach und nach Lichte kriegt ja ein bisschen Kredit auch. vom Verein. Und ich glaube, dass der jetzt versucht, so langsam, was Tim auch gerade angesprochen, so langsam den Übergang wieder dahingehend zu schaffen, dass man ein bisschen intensiver wird, dass man ein bisschen ballsicherer wird. Ich weiß, es ist noch ein langer Weg, aber ich glaube, dass er es versucht. Und aktuell hängt man noch in diesen, was du schon gesagt hast, in diesen so 2012er Bundesliga-Durchschnittsstatus fest. Mhm. Aber man muss natürlich auch bedenken, wo man herkommt. Und man kam vom,
was ist denn Lichtes, wie stellt er sich denn da und was ist denn so das, was ihn zumindest nach außen hin aus, ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Insider-Informationen über ihn habt oder so, aber wie stellt er sich denn so nach außen da als Trainer, was ist er, was gibt er vor als Ziele oder generell?
Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, gelesen hast, Tim, also ich hab jetzt so den Eindruck gewonnen, dass er sich eher als, jemand erstmal darstellt, so die Reihen wieder schließen, die Mannschaft so auf Kurs bringen, hat sich jetzt nicht so stark dazu geäußert, was er jetzt spielerisch erreichen möchte.
Also eher Mannschaftsführung.
Ja, genau, Mannschaftsführung, Persönlichkeitsmanagement, so Arbeit in der Kabine, Arbeit mit den einzelnen Persönlichkeiten, hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass, also es kam ja bis zum Trainingsboykott unter Bayer Lotzer, mit der so Adam Schorlei-Geschichte. Wie gesagt, ich meine, das ist jetzt so eine Sache, da kannst du als neuer Trainer, der auch noch kein großer Name ist, und wie gesagt, es ist immer noch so die Spekulation, ist Lichte wirklich langfristig derjenige, der dann bleibt, wird er irgendwann ersetzt, ist er nur ein langfristiger oder ein längerer Interimscoach, auch wenn man das Wort Interimscoach nicht benutzt, aber ich meine, man weiß ja, wie das normalerweise so abläuft. Ich glaube, dass er da schon aus einer Stellung rauskommt und sagt, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen schauen, wie ich die Mannschaft wieder auf Kurs bringe, was auch so die Zufriedenheit der einzelnen Spieler betrifft und danach den hundertprozentigen Einsatz. Ist natürlich ein bisschen unsexy, jetzt darüber zu diskutieren, aber ich glaube, das ist so ein bisschen sein Ansatz.
Ich find's aber, naja, es ist noch meine persönliche Perspektive darauf, aber ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht auch über einen inhaltlichen Ansatz gerade das auch erreichen kann, indem man eine bestimmte Spielweise als Perspektive und Vision irgendwie vorgibt und halt versucht irgendwie was Besonderes zu schaffen, was jetzt quasi eher der Nagelsmann übernimmt Hoffenheim 5 Monate vor Schluss Ansatz irgendwie wäre, aber na gut, egal.
Sicherlich, also aber wir werden jetzt über ein paar andere sprechen. Ich meine, es gibt wenige Bundesligisten, gerade auch sagen wir, unterhalb von Platz 6, 7 oder so, die sich jetzt durch wirklich sowas definieren, ja, also durch so einen dezidierten inhaltlichen Ansatz. Deshalb,
ja gut, weil Union halt Fünfter ist.
Deswegen habe ich gerade überlegt, wo ist eigentlich Union? Deswegen habe ich gesagt, ja, Platz 6 oder Platz 7, ich war mir nicht sicher, wo Union steht. Genau, deshalb. Ja,
okay, aber kommen wir erstmal zu Köln. Also Mainz vielleicht zusammenfassend einfach relativ grau, viele nichts herausstechendes, relativ solide, dann verbunden mit paar internen Problemen, steht man dann halt da unten in einer starken Bundesliga. Wie sieht's bei Köln aus? Sehen nicht viel besser aus, haben genauso viele Tore geschossen wie Mainz, 7 am Stück, haben aber deutlich weniger kassiert und generell haben sie gute defensive Nummern, wenn man die Statistiken anguckt. Sind sie so defensiv stark oder sind sie nur sehr defensiv? Oder wie stellt sich das dar?
Nee, sind eigentlich nicht unbedingt nur defensiv. Ich glaube, es ist eine relativ gegenpressing starke Mannschaft, die sich darauf auch, also gerade in diesem 4-1-4-1, in diesem relativ kompakten Mittelfeld, was sie haben, nach Ballverlust, also nicht immer kompakt haben, aber zum Teil schon, können sie relativ gutes Gegenpressing auch erzeugen. Und dadurch haben sie auch diese, also ich glaube, die Zahlen, die du zum Teil siehst, rühren zum Teil daher. Also das heißt so diese Ballrückgewinnung, da sind sie weit über Liga-Durchschnitt und sind da mehr so im Bereich der besser, also der wirklich der Top-Mannschaften zum Teil. Und ich glaube, das ist auch der eine Pluspunkt, den Köln hat. Also gerade Gegenpressing, gerade die relativ schnelle Rückgewinnung des Balles ist ein Pluspunkt, während, sagen wir so, das tiefe Verteidigen nicht unbedingt ein Pluspunkt ist von Köln. Also auch da defensive Schwächen. Also wenn du ein Tor gegen Köln erzielen möchtest, am besten hast du einen Mittelstürmer, der sich aus der zentralen Position zurückfallen lässt, weil die Innenverteidiger sich gerne aus der Kette rausziehen lassen. Mhm. Das ist also sowas, da haben sie schon einige Gegentore kassiert, beziehungsweise zumindest einige hochkarätige Torschüsse zugelassen, gerade aus solchen Situationen heraus. Das ist noch nicht abgestellt. Es gibt auch 1, 2, 3 Gegentore, die einfach, sagen wir, aus dem Spiel heraus unglücklich / dumm waren, also so dumme Aktionen oder irgendwie ein Positionierungsfehler, und der hat sich dann gekostet. Jetzt zuletzt war es ein paar Mal der Fall. Also einer lässt sich rausziehen im Mittelfeld und dann dreht sich der Gegner direkt bei der Ballannahme ins offene Feld hinein und dann ist quasi schon alles vorbei. Also solche Geschichten passieren.
Wie ist denn der generelle Defensivansatz? Normalerweise ist Gisdol ja extrem auf wildes Pressing. Jetzt sehe ich aber gerade hier, selbst gegen Bremen hatten sie nur 33% Ballbesitz und Bremen hatte 90% Passquote. Das klingt nicht nach sehr ambitioniertem Pressingverhalten.
Es war letztes Jahr, hat ja Gisto es relativ gut geschafft, mit Köln, auch wieder mit diesem Gisto-Pressing, bisschen in die Liga zurückzuarbeiten, ist diese Saison nicht mehr ganz so.
Wechselt ein bisschen.
Ja, ist ein bisschen kontrollierter in einigen Partien gewesen jetzt. Ich muss sagen, Köln hat so, glaube ich, ein Problem ist auch, im Ballbesitz zum Beispiel ist Köln zum Teil, also auch das Wechseln ein bisschen. Einerseits sind sie Gegenpressing stark, aber es gab auch so 1, 2, 3 Partien, da haben sie aber das Feld also komplett so breit gezogen, wie es nur ging. Ja, das heißt also den Spielaufbau komplett in die Breite gezogen, beide Außenverteidiger zeitgleich quasi an den Seitenlinien, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, und haben versucht, es breit wie möglich zu machen. Aber natürlich kommst du auch in so einer Situation dann schlecht wieder in, wir wollen es jetzt aber mal ein bisschen zusammenschieben und von drauf gehen, wenn wir Ball verloren haben. Also es ist so ein bisschen, diese Inkonstanz ist da schon drin. Und ich meine, man hat natürlich auch noch einige relativ signifikante Änderungen an der Startelf vorgenommen. Nicht allzu, aber quasi mit Saisonstart. Ja? Andersen kam rein, Quarterback, Duda wurde integriert. Das sind so Dinge, also gerade so, die Mannschaft wurde auch nochmal relativ scharf verändert oder relativ stark verändert zu Saisonbeginn. Also ich glaube, das ist auch noch ein Problem, das sich da so ein bisschen abzeichnet, eventuell. Und ansonsten ist es so, dass diese
Charakter... Das ist natürlich auch, muss man vielleicht auch den Kontext sehen, dass das natürlich gerade für einen Trainer, der dann über extrem intensive Defensivarbeit kommt, heißt das dann auch, wenn neue Spieler reinkommen, dass wenn die aus einer anderen Spielweise kommen, dass die da auch erstmal rangeführt werden müssen. Ne?
Ja, also mein Andersen kann das jetzt ja zum Teil schon aus der Unionzeit. Duda war jetzt auch ein halbes Jahr oder quasi ein verlorenes Jahr, bevor er jetzt zu Köln gegangen ist, mehr oder weniger. Kann man ja so sehen. Wobei, er hat in der Rückrunde relativ gut gespielt, aber trotzdem. Also ist es ein bisschen schwierig für ihn, glaube ich, jetzt gewesen. Also wie gesagt, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, die Defensivweise oder die Defensivspielweise ist fast stellvertretend für vieles, was Köln auszeichnet. Das heißt also, es kann phasenweise sehr gut funktionieren. Die gehen früh drauf, die schieben im 4-1-4-1, 4-3-3 relativ gut drauf. Die verengen vorn die zweite Welle, also der Dreierblock im Mittelfeld greift dann zu. Also wenn du den schlechten Aufbaupass leicht forcierst, klappt alles gut. Das siehst du dann mal 20, 30 Minuten und dann siehst du irgendwie, die gegnerische Mannschaft kommt locker durchs Mittelfeld, dann zieht dann ein Innenverteidiger rausgezogen und sofort ist eine Lücke in der A4er-Kette, da wird reingestochen, Tor.
Okay. Ja, das ist halt so ein bisschen, wenn man abwarten spielt und Mittelfeldpressing spielt, immer die Problematik, dass man so ein bisschen drauf spekuliert, dass der Gegner Fehler macht. Ne? Ja. Wenn man keinen Zugriff hat, wenn man den Gegner nicht zu was zwingt, sondern den Gegner machen lässt, dann hat der Gegner immer die Möglichkeit, das Richtige zu machen und normalerweise aus jeder Mittelfeldpressing-Struktur, wenn der Gegner das Richtige macht, dann wird man halt ausgespielt. So, es ist halt normalerweise schwer, das Richtige zu machen, aber ja, man macht sich ein Stück weit abhängig davon, wie gut der Gegner das löst.
Ja, und ich habe vielleicht noch eine Anmerkung, was ich gerade gesagt hatte, auch zum Aufbauspiel, dass sie manchmal versuchen oder einige Male es schaffen, das Feld relativ breit zu machen, also bewusst das Feld sehr breit machen, das kann auch natürlich total nach hinten losgehen, ja, also du hast dann diese langen Wege, die der Ball geht, ohne Fußberührung, ist nicht unbedingt immer so toll, aber zum Beispiel gegen Stuttgart hat es relativ gut geklappt, weil Stuttgart da nicht so stark aussah im Pressing wie in anderen Partien zuvor, weil sie damit eben nicht so gut klarkamen. Das ist einfach, dass Köln einfach brutal teilweise ins Risiko gegangen ist, diese weiten Aufbaupässe und diese weiten Verlagerungen zu spielen und quasi das Pressing der Stuttgarter umschifft haben. Also es ist auch so ein Ansatz, so ein bisschen wie was Gisto eben auch als Trainer auszeichnet. Das kann voll nach hinten losgehen, aber es ist auch manchmal so ein bisschen unorthodox hier und da und kann auch einfach funktionieren oder kann zumindest den Gegner so ein bisschen aus dem Konzept bringen.
Also sind sie ein bisschen konteranfällig dadurch? Ich glaube, das ist ja generell so potenziell ein Problem, was Gisdol hat, weil er, glaube ich, sehr viel auf sehr offensiv ausgelegte Bewegungen und Positionierungen teilweise setzt. Also letzte Saison hat er auch teilweise das dann in bestimmten Situationen, wenn der Ball in Offensivposition einmal angekommen ist, dass dann teilweise im 4-4-2 beide Sechser plötzlich mit in die Strafraumbesetzung gegangen sind und sowas. Das sieht dann teilweise ein bisschen wild aus, kann relativ effektiv sein, wenn man dann die richtige Aktion macht, aber birgt halt immer ein bestimmtes Risiko, wenn man nicht die richtige Aktion macht.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall. Also würde ich auch so sehen. Deswegen ist es natürlich dann auch sehr wichtig, was Konstantin auch am Anfang angesprochen hat, dass zumindest so die Gegenpressing-Intensität und Mechanismen eigentlich ganz gut sind, sodass man auch in diesen extrem weiträumigen Phasen dann zumindest noch ein Gegengewicht hat, was da vielleicht dann ein bisschen dazu beitragen kann, dass man nicht ganz so konteranfällig wird. Generell, ja, finde ich, dass Köln so ein bisschen, also strategisch schon, also wir haben das jetzt in dem, was ihr bisher so gesagt habt, deutet sich eigentlich das auch schon an, dass das strategisch doch eine relativ große Bandbreite ist, speziell gegen den Ball zwischen einem aggressiveren, höheren Pressing, was man eigentlich so von Gisdol meistens kennt, und aber auch Phasen, wo wesentlich zurückhaltender verteidigt wurde, speziell jetzt in dem letzten Spiel gegen Bremen. Das ist, glaube ich, so das Extrembeispiel in der Richtung, wo es wirklich ein sehr, sehr tiefes Mittelfeldpressing war, was Köln gespielt hat. Das heißt, da waren doch einige Wechsel dabei. Gegen Bayern haben sie zum Beispiel irgendwann angefangen, nach dem Rückstand komplett riskant irgendwie mitzuspielen auch. Wirklich großräumig, was sogar teilweise gut funktioniert hat, unter anderem wegen Kraftvorteilen und weil es wirklich sehr konsequent umgesetzt wurde. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine große Spannbreite vorhanden. Kurioserweise, der Begriff strategisch spielt, glaube ich, irgendwie, also würde ich jetzt eine große Rolle zumessen bei Gisdol, wo ich immer schon so ein bisschen mir nicht so richtig sicher war, wie man ihn eigentlich einordnen muss als Trainer. Und jetzt so in dieser Saison habe ich so ein bisschen
oder festigt
sich immer mehr der Eindruck, dass
doch andersrum,
dass Köln so ein bisschen oder dass Gisdols Köln so ein bisschen eigentlich so eine strategische Note in ihrem Spiel so ein bisschen fehlt, obwohl sie eigentlich strategisch eine sehr große Bandbreite abdecken. Also das kann man dann in den verschiedenen Spielphasen halt sehen. Mit Ball ist es ja eigentlich häufig so ein bisschen das Problem, dass gerade in diesen ultra aggressiven und ultra weiträumigen Phasen so ein bisschen so ein Element fehlt, was das Ganze strukturiert und kontrolliert, mal den Rhythmus bestimmt. Ja. Also Köln hat jetzt allein schon von der Besetzung her zum Beispiel auf der 6 keinen wirklichen Typen, der so ein bisschen die Ballverteilung beruhigen kann, der nochmal das Tempo rausnimmt. So einen wirklich klaren, kontrollierenden Sechser haben sie da eigentlich nicht. Das ist natürlich schon mal ein erster Faktor. Gegen den Ball zum Beispiel ist es dann auch häufig so, dass die Ansätze eigentlich ganz gut sind, ganz nette Pressingbewegungen, Kompaktheit teilweise lokal sehr ordentlich, aber dass eigentlich keine wirkliche strategische Plattform da ist, um da was draus zu nutzen, um da was draus zu machen. Also wenn man jetzt nochmal
auf dieses Bremen-Spiel zum Beispiel. Was heißt das in dem Kontext? Was heißt denn, wenn sie gut pressen, aber die strategische Plattform fehlt? Was ist die strategische Plattform nicht das Pressing selbst?
Nee, also ich meine, ich würde es quasi so sagen, wenn man, also jetzt mal an einem Beispiel, das Spiel in Bremen jetzt, wo es wirklich ein tiefes Mittelfeldpressing war, waren halt sozusagen die Staffelung gut. Ja, also das heißt, das war 4-1-4-1 mit, also teilweise fast schon 4-5-1. Die Flügel halt relativ eng, haben gute Momente gefunden, wo sie reingerückt sind, wo sie die Achter abgesichert haben. Die Achter waren auch relativ, hatten ganz ordentliche Vorrückbewegungen. Das heißt, Köln hat eigentlich im Verschieben immer wieder gute Staffelungen hergestellt, aber hat eigentlich dann relativ regelmäßig die Momente verpasst, um aus diesen Staffelungen dann quasi was zu machen, um quasi in Pressing-Übergang reinzugehen. Dann im eigenen Drittel oder am Übergang zum eigenen Drittel, in den Momenten, wo sie gut sich bewegt hatten, dann den Zugriff zu suchen, um vielleicht eine Überzahl, die gerade da war, zu nutzen und auf den Ballgewinn zu gehen, etc., etc. Ja.
Das klingt ein bisschen so, als ob Gisdol versuchen würde, quasi strategisch im Vergleich zur Vorsaison ein bisschen vielfältiger zu werden und immer als stärkere Gegneranpassungen auch nutzen will. Dadurch aber zum einen die Mannschaft insgesamt einfach nicht auch individuell und von Eingespieltheit und so nicht auf dem Level ist, dass sie also nicht so ein allzu hohes Grundniveau hat und dann mit den ganzen Veränderungen auch nicht schafft, die Vorgaben, die Pläne halt so hundertprozentig überzeugend umzusetzen in allen Details. Also wenn du jetzt sagst, Mittelfeldpressing, wo dann aber der Pressingübergang fehlt, das ist halt so ein Ding. Pressingübergang ist halt, muss man sehr schnell erkennen und kollektiv erkennen. Verschieben und Staffelungen kann man relativ einfach notfalls auf dem Taktikbrett oder in der Trainingseinheit irgendwie vorm Spiel nochmal erklären, aber dann die Momente zu erkennen im Spiel, das muss man halt ein bisschen länger entwickeln auch, glaube ich, und das scheint da dann ein bisschen zu fehlen, diese Entwicklung von strategischen Grundlagen, also strategische Momente im Spiel zu erkennen und so.
Ja, so ein bisschen geht's in die Richtung, also wobei man natürlich, also um das vielleicht etwas einzuordnen von der Qualität, jetzt in dem Beispiel war es schon so, dass die Staffelungen zum Beispiel also nicht nur normal gut waren, sondern teilweise sogar auch ein bisschen überdurchschnittlich gut. Also da muss man sich schon
durch was in zum Beispiel jetzt?
Ja, die Absicherung der
Absicherung Flügel,
für die Achter zum Beispiel, aber auch das nah, also wenn der Achter so ein bisschen vorgerückt ist, wie dann quasi der Sechser darauf reagiert hat. Teilweise war der Sechser dann auch ballnah noch einen Ticken mehr vorgeschoben, dass du halt wirklich einen zusätzlichen Spieler schon in Ballnähe hattest und der ballferne Achter ist dann etwas weiter reingerückt. Also auch da war das Verhältnis zwischen Sechs und Acht dann relativ flexibel. Also schon so ein bisschen über so einen ganz klassischen 4-1-4-1-Mechanismus hinausgehend. Okay. Also das sah teilweise schon wirklich gut aus, aber wie gesagt, es gab dann auch keinen wirklichen Trigger oder Mechanismus oder so, wo dann quasi diese Möglichkeiten ausgenutzt wurden. Vielleicht auch von der Kommunikation innerhalb der Mannschaft. Das kann man jetzt natürlich von außen schwierig bewerten, inwieweit da wer welche Rolle quasi einnehmen soll, ob das vielleicht oder wie das definiert ist oder festgelegt ist da, das spielt natürlich dann auch mit rein. Ja, aber da haben sie sicherlich strategisch einiges Potenzial liegen lassen in der
Partie. Und wie würde der sie jetzt qualitativ, also wir haben jetzt schon gesehen, dass sie quasi defensiv von Expected Goals jetzt, müssten sie eher irgendwo im Mittelfeld sein, hätten sie sehr wenig Tore kassieren müssen. Wenn sie weniger Tore kassieren, haben sie auch ein paar Punkte mehr. Gewinnen sie vielleicht ein, zwei Spiele, haben sie vielleicht ein, zwei Unentschieden mehr und sind dann irgendwo eher Platz 11, Platz 10. Würdet ihr sie eher dort einschätzen oder würdet ihr schon sagen, dass sie schon auch damit rechnen müssen, dass es in der Tabellenregion weitergeht und dass sie schon irgendwie sich signifikant weiterentwickeln müssen, um da unten rauszukommen?
Also, ja, ich würde tendenziell, glaube ich, sie eher weiter im unteren Mittelfeld sehen, als wirklich im gesicherten Mittelfeld, weil mir der Übergang im Aufbau- und Offensivspiel doch bisher noch zu instabil ist. Also auch das hat man jetzt in dem Bremen-Spiel wieder gesehen. Ein Erscheinungsbild dieser weiträumigen Spielanlage mit Ball. In dieser Konstellation war es jetzt so, dass die Achter wirklich ja, fast durchgehend sehr, sehr hoch waren und da wirklich kaum Verbindung dann zwischen Sechser- und Achterräumen da waren. Das heißt, den Ball wirklich aus dem Aufbau kontrolliert vorne reinzubringen. Das passierte relativ selten und dann gab es auch wirklich nur wenige Szenen, wo man dann quasi die Offensivaktionen vernünftig vorbereiten konnte. Dass Köln gerade in so wilden Spielen, wo es viel hin und her gibt und wo es viel Umschalten gibt, dass sie da im vorderen Drittel quasi oder im vorderen Mannschaftsteil wirklich teilweise sehr gute Bewegungen haben, den Raum gut nutzen, relativ zielstrebige Läufe machen und so, das hat man auch letztes Jahr gesehen, das hat sich auch dieses Jahr wieder angedeutet, aber das kriegen sie halt durch diese Verbindungs- oder Übergangsprobleme nur sehr, sehr inkonstant rein. Und ja, auf lange Sicht wird das dann wahrscheinlich auch nur in solchen Spielen funktionieren, wo irgendwie der Gegner so ein unkontrolliertes Umschaltspiel zulässt, das wird dann wahrscheinlich zu selten sein, um wirklich irgendwo Richtung, ja, 9., 10. Rang zu kommen, wenn es in dieser Art und Weise weitergeht. Das heißt, der Übergang müsste sich schon deutlich nochmal entwickeln. Das würde ich Gisdol grundsätzlich schon zutrauen, aber die Frage ist halt, wie gut das jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit möglich ist. Das
okay, heißt, also könnte man zusammenfassend sagen, defensiv schon gut, könnten wahrscheinlich besser dastehen mit ein bisschen Glück und potenziell auch, wenn sie noch ein bisschen mehr Klarheit reinkriegen in ihre Defensivansätze, potenziell vielleicht sogar sehr gut in der Hinsicht, was ihnen helfen könnte, dann rauszukommen, aber offensiv zwar mit ein paar netten Ansätzen, aber schon relativ zahnlos und deswegen schon auch kritisch zu sehen und mit Verbesserungspotenzial.
Also so Richtung Platz 12, 13, 14, so, das könnte schon relativ schnell gehen. Ja. Alles, was darüber hinaus ist, würde halt ein bisschen größere Aufwendung quasi erfordern.
Widerspruch, Conny? Sonst gehen wir zum nächsten Kandidaten.
Überhaupt nicht.
Okay. Dann, machen wir erstmal den nächsten Spaßverein in der Bundesliga. Der Hamburger SV ist zurück, diesmal in blauer Verkleidung. Schalke 04 ist jetzt der, in meiner Wahrnehmung, so der neue Kandidat, über den sich der verkackt und weiter verkackt und über den alle sich lustig machen können auf Twitter und der Fußballwelt. Ich nehme vielleicht noch als eher jemand mit einer BVB-Bubble vielleicht noch ein bisschen verstärkt war. Aber sah nicht so gut aus bis jetzt. Was ist da los? Ist der Kader? Der Kader ist doch nicht so schlecht, oder? Was? Warum ging da gar nichts voran? Wieso hat David Wagner da so früh warum hat sich da gar nichts gebessert aus der letzten Rückrunde? Und gibt's jetzt langsam eine Entwicklung? Oder also muss man damit rechnen, dass es so weitergeht?
Also beim Kader muss man aber doch schon sagen, dass ja die Zusammenstellung auch ein bisschen komisch ist und da irgendwie viele Spieler auch drin sind, die irgendwie eigentlich gar nicht mehr dabei sein sollten und jetzt aus Not dann doch wieder wichtige Rollen spielen, was dann natürlich irgendwie für das Mannschaftsgefüge, glaube ich, im Inneren schon eine relativ komische Situation zumindest mal ist, so dass man vielleicht
Also ich muss mal den Kontext sehen, Corona, finanzielle Probleme, ne, hatten nicht so viele Möglichkeiten über den Sommer.
Klar,
aber trotzdem rein von der Qualität müssten sie weiter oben sein, oder nicht?
Ja, gut, ein Stückchen schon, aber ich glaube, die Qualität ist dann vielleicht in der Zusammenwirkung, kann sie dann vielleicht nicht ihr Top-Level quasi erreichen. Auch wenn man halt sagen würde, nominell wäre das schon relativ gut. Und ist halt auch irgendwie ein bisschen unausgewogen und dadurch unangenehm halt durch diese komplizierte Vorsituation einfach. Insgesamt, ja, muss man ja schon sagen, dass ich gucke mir gerade die Zahlen. Schauen, wie sind denn die Werte von Schalke überhaupt?
5 Gegentore geschossen, 22 kassiert.
Die statistischen Werte, okay. 1,93 Expected Goals Conceded, das ist natürlich schon relativ hoch. Oh, das kann natürlich...
Höchste Zahlen der Liga mit Hoffenheim.
Die Spiele gegen Bayern, Dortmund, Leipzig werden natürlich da in die Statistik auch massiv reindrücken. Mhm. Find Schalke jetzt defensiv nicht so extrem instabil, wie das eigentlich den Eindruck macht. Und wenn man jetzt den größeren Kontext sieht, hatte ich eigentlich auch über die letzte Rückrunde schon so ein bisschen den Eindruck, dass das Problem irgendwann oder ganz besonders darin lag, dass in dieser Krisendynamik der Fokus irgendwann nur noch darauf lag, Stabilität herzustellen und dadurch irgendwie zahlreiche andere Punkte einfach hinten rübergefallen sind. Und dann auch in so Spielen letzte Saison gegen
Düsseldorf. Oder dieser typische Panikfußball,
so. Ja, genau,
Panikfußball, den man gerne sieht, wenn so eine Abwärtsspirale entsteht.
Richtig, zum Beispiel gegen Düsseldorf in diesem, das war ja irgendwie so ein für Düsseldorf dann irgendwie auch zum Beispiel so ein entscheidendes Abstiegsspiel und Schalke konnte da, glaube ich, auch nochmal von der Tabellensituation irgendwie unten reinrutschen oder so, wo sie ja irgendwie 1-0 geführt haben, kurz und dann 2-1 verloren haben, wo wirklich von Minute 1 an so ein richtig defensiver Ansatz gewählt wurde, komplett keine Entlastung und am Ende war es, glaube ich, sogar von den 2 Düsseldorfer Toren war, glaube ich, 1 auf jeden Fall ein Standard, vielleicht sogar beide, auch ein bisschen unglücklich, aber halt durch diesen tiefen Ansatz dann halt, genau, einfach eingeladen, viele Standards und so weiter. Und das war halt so ein bisschen das Paradebeispiel, dass halt irgendwann dieser Stabilitätsfokus ein bisschen Überhand genommen hat.
Man kann vielleicht, um die Defensive noch einzuordnen, wenn man die Spiele gegen die Top 3 rausrechnet, haben sie immer noch 8 Gegentore in 4 Spielen kassiert. Was halt mit einem Gegentorschnitt von 2 halt immer noch so Platz 14, 15 Region ist, ne?
Das stimmt, ja. Ich meine, jetzt in dieser Saison waren es dann bei Wagner natürlich nur noch 2 Spiele, das heißt, ja, kann man jetzt eigentlich auch nicht so großartig viel zu sagen, was man nicht über die letzte Saison hätte sagen können.
Hattest du denn, ja, deshalb ist ja die Frage, warum, also man hat sich offenbar eine Kehrtwende erwartet über den Sommer, aber hat dann schon nach 2 Spielen war man dann schon der Meinung, dass diese Kehrtwende nicht mehr eintreten kann. Könnt ihr das nachvollziehen?
Also nach dem Bremen-Spiel, das war ja das zweite, ein bisschen, weil da der Ansatz wieder relativ ähnlich war wie in der Rückrunde. Also das Bayern-Spiel ist sicherlich dann auch mal noch irgendwo ein spezieller Fall einfach. Das habe ich auch tatsächlich nicht gesehen, muss ich dazu eingestehen. Da kann ich also nichts zu sagen. Was das Bremen-Spiel dann betrifft, war es wirklich von dem strategischen Ansatz wieder sehr, sehr ähnlich zur Rückrunde. Von Bremen übrigens fast genauso tatsächlich. Das heißt, auch da... Also da ergab sich dann eigentlich ein Spiel, 2 kompakte Formationen gegeneinander, sehr viel auf Absicherung bedacht, viele zweite Bälle. Bremen etwas ambitionierter, aber eigentlich ging es über lange Strecken darum, quasi möglichst wenig zuzugestehen dem Gegner. Lieber die Kompaktheit und die Geschlossenheit nach hinten halten. Das war von der Umsetzung rein auf die Stabilität bezogen, dann tatsächlich auch schon ganz gut von den beiden Mannschaften. Also sie haben das tatsächlich erreicht, was sie wollten. Und sie haben auch ordentlich zugestellt, sie haben ordentlich nachgeschoben, sie haben sich ordentlich gegenseitig abgesichert oder teilweise auch gut so. Das heißt, das war...
Aber Schalke hat aber trotzdem 2 Gegentore in den ersten 40 Minuten schon gekriegt.
Ja, richtig. Das eine war, glaube ich, auch wieder ein Standard und das andere war irgendwie ein ganz, ganz hanebüchenes Verhalten in der Kette bei einem komischen, weiß ich gar nicht mehr. Also die Tore, ja, die hatten sich jetzt auch nicht so richtig angekündigt, muss man sagen. Also es war schon ein bisschen unglücklich, da 3 Dinger zu kassieren bei dem Spielverlauf, muss man sagen. Bremen hat das teilweise schon geschickt gemacht, aber ja, weiß ich nicht. Also normalerweise geht das nicht 1-3 aus, das Spiel, das muss man auch dazu sagen.
Wobei Bremen auch immerhin in der ersten Hälfte zu 10 Schüssen kam. Schon ein bisschen viel, wenn man sehr defensiv spielt.
Stimmt, ja.
Würde mich vielleicht nicht an dem einen Spiel aufhängen.
Ja. Naja, es war das letzte Wagner-Spiel. Es geht ja darum, so ein bisschen die Wagner-Entscheidung. Das war ja das Spiel, was dazu geführt hat, dass David Wagner
es war das letzte Spiel von der Wagner. Das war nicht die Entscheidung.
Ja, aber wenn du die Entscheidung triffst, dass du ihm die ganze Sommerpause gibst und nicht den Trainer wechselst und dem neuen Trainer die Sommerpause gibst, dann gibst du ihm ja Kredit. Und den Kredit wird er ja, also, na okay.
Nee, ganz so ist nicht gelaufen. Also es war so gewesen im Sommer, ich meine, man muss auch bedenken, die Saison war relativ spät vorbei. Es gab eine Fehleranalyse, die Wagner gemacht hat, er hat auch öffentlich gemacht, die war relativ peinlich. Weil er quasi so abgestellt hat nach dem Motto, ja, wir haben nicht genug gekämpft quasi. Das war so ein bisschen die Fehleranalyse, die er öffentlich präsentiert hat. Schalke war in der Situation nicht unbedingt in der Position, hat sich selbst nicht in der Position auch gesehen, jetzt einen neuen Trainer zu verpflichten.
Aber warum sieht man sich dann 2 Wochen später in der Position?
Hat weil dieser Verein in einem ständigen Wandel ist, wenn du mit den Verantwortlichen dann sprichst. Und man jetzt auch in dieser neuen Saison eigentlich gedacht hatte, man könnte das Ruder eventuell rumreißen, da hat man jetzt die zwei Spiele gesehen, hat sich dann dafür entschieden, einfach okay, müssen jetzt doch ja, die Reißleine
ziehen. Genau das meine ich
ja,
deswegen.
Ja, aber es liegt nicht an dem einen Spiel und es liegt daran,
aber du sagst doch gerade, es liegt an den beiden Spielen.
Nein, es lag nicht an dem einen Spiel, es lag daran, dass man eigentlich war Wagner schon de facto mehr oder weniger entlassen. Hätte er jetzt die zwei Spiele oder drei Spiele gewonnen, dann hätte man vielleicht, dann hätte er es vielleicht noch weiter retten können. Aber es lag nicht an dem einen Spiel, es lag einfach daran, dass Schalke ein chaotischer Verein ist.
Also dann ist es aber wirklich, dann finde ich die Entscheidung, wenn es so war, wenn es nicht an diesem einen Spiel lag, ja, dann ist das strategisch nicht schlau.
Natürlich ist nicht schlau.
Weil du dann ja, du kannst ja den Trainer eher wechseln und einen unverbrauchten Trainer in die Saison schicken, der noch ein bisschen Vorbereitungszeit hat. Wobei, wie lange war denn die Pause?
Ja, die war ja nicht, also die Vorbereitungszeit war ja relativ kurz auch.
Wobei, nee, Bundesliga war dann doch.
Ja, trotzdem, aber die Vorbereitung ist einfach kürzer als sonst. Natürlich hätte man einen neuen Trainer holen können und der hätte ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt. Ich glaube, Schalke war sich
selber. Ist ja auch Planung
und so. Ich meine, es gab auch sehr, sehr viele, die eigentlich gedacht hatten. Es gab damals dann diese, am Mittwoch nach dem Saisonende gab es diese Pressekonferenz und an sich, kann ich noch erinnern, an sich hatte jeder gedacht, ja, das ist jetzt sozusagen die Abschiedskonferenz von Wagner und Schneider gibt bekannt, Wagner ist weg. Das war so ein bisschen, hat jeder erwartet, dann kam das dann doch nicht dazu. Ich meine, vielleicht nochmal ganz kurz auf was quasi Wagner eigentlich als auch längere Zeit nicht hinbekommen hat. Ich meine, er konnte sich nicht davon trennen, was er gerne spielen lassen möchte. Er hat seine Dreierkette-System gehabt, dann hat er sein 4-4-2 gehabt, also Dreierkette mit Raute, hat er sein 4-4-2 gehabt, er konnte sich nicht davon trennen, hat immer wieder auf eins der beiden zurückgegriffen, immer wieder. Hat auch in der neuen Saison, ich meine, da kannst du dann, okay, wenn wir auf die neue Saison eingehen wollen, dann versucht er da die Spieler zu integrieren, die er dazu bekommen hat, wie Bentaleb. Hat natürlich nicht funktioniert, logischerweise. Da zu integrieren in eines oder in beide Grundordnungen, die er gerne spielen lässt. Ich glaube einfach, dass bei ihm längerfristig, und da würde ich nicht jetzt unbedingt diese kurze Saison jetzt sehen, sondern das ganze Jahr. Ich meine, am Ende, wie lange ist Schalke jetzt? Schalke ist seit Januar ja sieglos, Anfang Februar. Einfach, er hat es nicht geschafft, im Spielaufbau jegliche Struktur hinzubekommen, irgendwas hinzubekommen, was im Spielaufbau funktionieren könnte, ja. Das hat er nicht funktioniert. Also da gar nichts, de facto. Schalke hat keinen effektiven Spielaufbau.
Muss man auch einfach sagen, dass David Wagner ein Trainer ist, der im Spielaufbau halt sehr risikoavers ist, sehr viel über die Flügel spielen will, das Zuspiel ins Zentrum sehr viel vermeidet und sich dann entsprechend auch so staffelt und ja, das ist halt so ein ganz extrem breiter, flügellastiger Aufbau. Wenn man sich anguckt, wie das Atalanta macht, dann kann das schon funktionieren, wenn man das gut macht, wenn man die Seite gut überladen kriegt und da schnell die Flügel runterspielt, aber es birgt halt immer das Risiko, dass man massiv ausrechenbar wird und auf der Seite isoliert, wenn der Gegner gut verschiebt, gute Pressingträger findet. Das ist, ging dann in dem Fall immer weniger auf, weil dann auch die defensive Stabilität nicht mehr gegeben war.
Deshalb gibt es auch immer so ein bisschen den Witz quasi, also der beschissenste Job in der Bundesliga als Außenverteidiger bei Schalke 04. weil entweder bist du im Aufbau eigentlich immer quasi an die Seitenlinie genagelt, also wenn die mit Dreierkette spielen, du bist der Flügelläufer quasi, kriegst du einen ganz kurzen Pass, hast keine Dynamik in dem Spielzug schon drin, der Gegner kann sich sowieso top stellen und macht dich quasi an der Seitenlinie fest, bist der Außenverteidiger, bist du vielleicht ein bisschen im etwas offeneren Raum, aber bist dann auch auf dich gestellt und hast quasi gar keine Absicherung hinter dir oder nahezu keine Absicherung und defensiv bist du natürlich auch relativ auf verlorenen Posten. Ich meine, das haben wir zum Beispiel im Revierderby gesehen gegen Dortmund. Das ist ja nicht nur Wagner, das geht ja jetzt weiter unter Baum. Im Revierderby zum Beispiel, als Außenverteidiger, was machst du? Schiebst du vorne raus, weißt du, wirst wahrscheinlich dann auf halber Höhe an der Mittellinie irgendwie erwischt und geht der Ball in deinen Rücken oder bleibst tief und wirst dann mit hohem Tempo angelaufen, weil vorher die Außenspieler sowieso keiner aufhält. Also Außenverteidiger bei Schalke 04 ist interessanter Job. Ich glaube, Rudi ist sehr froh darüber, dass er nicht mehr Rechtsverteidiger spielen muss, denn man ist ja mit Rudi als Rechtsverteidiger erstmal in die Saison gegangen. Ne? Okay. Was natürlich interessant wäre, weil kann man sagen, okay, man will den Spielaufbau über die Flügel verbessern, stellt man Rudi auf die rechte Seite. Aber natürlich wurde er genauso an der Seitenlinie isoliert wie alle anderen auch und das wäre jedem anderen auch so gegangen. Du hast vollkommen recht, dass natürlich der ist kein Risiko gegangen wurde im Spiel.
Außer Marcelo. Sie hätten, kann man es vielleicht einfach so zusammenfassen? Ja. Schalke hätte Marcelo gebraucht.
Ja, gut. Aber sie haben nicht mehr Geld, um Weston McKennie zu halten, also okay.
Wenn Juve anklopft,
ja.
Juve will aber Marcelo nicht mehr haben, weil der so alt ist. Vielleicht,
ist das was gegen Juve spricht? Also ist das was Juve dann einfach verabhält, einen Spieler zu verpflichten? Eigentlich ja nicht, oder?
Wenn Juve, ach so, dass der alt
ist. Dass er alt ist. okay. Das ist nicht eigentlich Juves Anforderungsprofil? Ja. Stimmt eigentlich. Ne? Also nicht unbedingt, aber so. Ja, eben. Ja, okay. Ja, genau, aber ich meine, es gab immer mal.
Wahrscheinlich hat es deshalb auch nicht hingehauen. Wahrscheinlich konnte deshalb Schalke den Masterplan Marcelo verpflichten auch nicht durchführen am Ende.
Ja. Daran lag's, nur daran. Aber ich meine, das ist ja wirklich so, also auch im Spielaufbau, wie du schon sagst, es wurde sehr, sehr selten, wurde das Risiko gegangen und ich meine, das Problem war auch so ein bisschen, das zog sich ja jetzt auch schon länger durch, also das war ja schon, diese relativ Risikominimierung, die war schon unter Tedesco ja der Fall, mit Max Meyer auf der 6, selbst da wurde irgendwie das Risiko nicht so hoch, nicht so stark gegangen, da ging der Pass durch die erste Linie vielleicht durch, aber selbst dann erfolgte meistens oder oftmals der Rückpass wieder.
Weil da ja die Geschichte lautet, wo habe ich denn das mal aufgeschnappt überhaupt? Also das kam wohl aus der Mannschaft, dass mehr oder weniger Tedesco eigentlich ja den Spielstil weiterentwickeln wollte, aber dann die Mannschaft das Gefühl hatte, ja, aber wenn wir so defensiv spielen, das funktioniert doch gut, weil es ja, was ja phasenweise auch immer mal geklappt hat.
Meinst du Wagner? Also Wagner wollte den weiterentwickeln? Oder?
Nee, Tedesco schon.
Tedesco von Weinziel dann?
Das wohl weiterentwickeln und die Mannschaft war
ach so, das
nach der ersten der ersten Tedesco-Saison.
Ja.
Und dann hat
sich
die Mannschaft war wohl nicht dafür einfach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Genau, Tedesco ist hier reingegangen, jetzt streife ich mal ein bisschen ab, aber genau, der ist reingegangen. Die erste Saison war sehr defensiv und ich meine, das haben sie ja gut abgeschnitten mit der Vizemeisterschaft. Genau, dann wollte das weiterentwickeln. Ich meine, auch für Tedesco ja nicht schlecht, als Trainer, für sein Trainerprofil sich weiterzuentwickeln in der Phase. Genau, ja. Das
er war ja auch davor, bei seiner Station davor durchaus ein Ballbesitztrainer, oder?
Bei Auer?
Ich das richtig?
Ja, gut, unter den gegebenen Möglichkeiten, ja. klar, aber genau, das hat nicht funktioniert, aber Wagner hat es ja auch so ein bisschen weitergeführt, also dieser sehr risikoarme Spielaufbau, ich meine, wenn nicht irgendwie Sané sich einfach dazu entscheidet, ich spiele jetzt einfach durch die Mitte, dann passiert da sehr wenig. Oder Mascarell lässt sich eben tief fallen, dann durch dieses Jahr abkippen, passiert natürlich auch wenig, dann geht's weiter in die Breite, je nachdem. Also das war schon auch,
es gibt relativ viele... Das ist ja gerade da spielt man ja genau das,
dieses
Risikoarme, mit wenig Ballbesitz, was man eigentlich will.
Es gibt viele Parallelen zwischen Tedesco und es gab viele Parallelen zwischen Tedesco und Wagner, was den Spielaufbau betraf. Teilweise war es so, dass jetzt zuletzt es sogar noch vertikaler war als unter Tedesco, wo teilweise nochmal so dieser mittellange Ball gespielt wurde. Jetzt ging es noch vertikaler, wobei es auch viele echt identische Muster gab, also diesen Pass über die Außen, in die Spitze hinein.
Wenn du sagst, vertikaler immer noch über außen lang oder dann auch mal irgendwie durch die Mitte und eine Ablage auf die Zehen oder so?
Nee, eben über außen, also quasi so leicht diagonal auf den heraustriftenden, auf eine der heraustriftenden Spitzen. Ich meine, da kommt dann jemand wie Matondo zum Beispiel zum Zug. Vorher war es jemand wie Raman, der zum Zug kam, also triftende Neuner, die sich dann den Ball irgendwie an der Außenkante der gegnerischen Kette holen sollten. Am besten irgendwie vorbeibrechen dann irgendwie. Man kann natürlich, also ich meine, sowas funktioniert natürlich auch gelegentlich, nicht von der Hand zu weisen. Aber
also es ist prinzipiell, wie gesagt, der Nachteil ist, es sieht wenig kreativ aus, du hast wenig Situationen, wo du mal irgendwie mit Finesse, irgendwie mit vielen Optionen was durch die Mitte öffnen kannst. Es ist alles relativ vorhersehbar, aber es ist halt auch potenziell ist es schwierig für den Gegner dahin zu kommen. Also wenn man viele Spieler an die Seite schiebt, ist es schwieriger für den Gegner genug mit dahin zu schieben, um genug Druck zu machen. Und man kann zumindest, man kann tendenziell so ein bisschen 1-gegen-1 Situationen erzwingen zumindest, aber braucht dann halt auch Spieler, die da dann irgendwie durchkommen können in sowas.
Ja, ich meine...
1-gegen-1 im Sinne von auch 3-gegen-3 und so, also so Gleichzahlsituationen an der Seite.
Ja, beziehungsweise, oftmals wurden ja die 1-gegen-1-Situationen gesucht, ja, dass das dann jemand wie Raman zum Beispiel da irgendwie an den Ball kommt und dann so außen ins 1-gegen-1 gehen kann, so halb außen ins 1-gegen-1 gehen kann und im besten Fall vorbeikommt und dann Querpass spielt oder Rückraum spielt, also solche Dinge. Mhm. Oder Matondo eben einfach über sein Tempo einfach vorbeizieht zum Beispiel. Also jetzt mal so zwei... sehr häufig gesehene Beispiele im Schalker vertikalen Spielaufbau. Aber Wagner hat es dann auch nicht weiterentwickeln können und wie gesagt, er hat dann mit den Spielern, die er jetzt zur Verfügung hatte Anfang der Saison, beziehungsweise auch schon letzte Saison hat er eben auch immer wieder sehr stark in seinen vorgefertigten Grundordnungen gedacht und hat versucht irgendwie, wie kriegt er die da rein und wie klappt das irgendwie.
Und muss man ja sagen, in dem Fall auch absolut mit katastrophalem Ergebnis. Also ich habe jetzt gesagt, das kann ja durchaus funktionieren unter bestimmten Bedingungen. Das ist ein Stück weit unangenehm zu verteidigen, aber jetzt Schalke in der Rückrunde dann unter Wagner 9 Tore in 17 Spielen und jetzt ein Tor gegen, also unter Wagner noch ein Tor gegen Bremen und seitdem noch 4 Tore in 5 Spielen. Also nicht viel, kommt nicht viel bei rum. Ja.
Nö.
Aber siehst du Entwicklungspotenzial? Weil ich gucke auf den Kader und ich sehe Uth, Bentaleb, Mascarell, Harit, Sané und frage mich, ja, warum spielen die einfach durch die Mitte?
Also ich glaube, ich sehe auf alle Fälle Entwicklungspotenzial. Ich sehe das deshalb, weil, also ich glaube, Sané ist ein wichtiger Schlüsselspieler, der ist ja defensiv einer, der noch so einige Sachen ausbügelt und ich sehe den auch im Spielaufbau als relativ wichtig an. Ich meine,
Rudi auch noch als ausgewiesener Ballbesitz-Sechser. Nee, eigentlich.
Rudi nicht mehr.
Okay, ich habe ihn länger nicht gesehen, aber grundsätzlich.
Rudi ist nicht mehr da.
Ach so, ach stimmt, ist er wieder zu Hoffenheim.
Leute. Genau, Ludewig wurde für die rechte Seite verpflichtet.
Was ist denn?
Ich wollte aber gerade darauf eingehen.
Ich habe es auch irgendwann gesehen, aber.
Ja, Rudi war einfach noch dabei, aber dann wurde Ludewig verpflichtet, der ja jetzt in England war und der jetzt für die rechte Seite dann zum Einsatz kommt. Rudi ist wieder nach Hoffenheim zurückgekehrt. Genau, also das war aber so ein Punkt. Also Sané ist ein wichtiger Schlüssel, der kann funktionieren, sowohl im Spielaufbau, weil der auch mal das Risiko geht, weil er den Ball durchspielen kann, weil der auch eindeutig im Spielaufbau besser ist als Kabak. Ich weiß nicht, warum man mal gesagt hat, Kabak wäre jetzt der wichtige Spielaufbau-Akteur. Ja. Eher nicht, eher Sané. Thiago wäre jemand, der auch da eine Rolle spielen kann. Die Außen sind eben relativ schlecht besetzt, aber wenn man durch die Mitte spielen kann, wie du schon sagst, da gibt es einige. Und man kann auch relativ, weil man hat einige dieser typischen so Achter, Halbflügel, Halbspieler, auch so ein Uth, der ja so Achter spielen kann, aber auch gleichzeitig so vorn als Spitze. Also das heißt, man hat auch relativ viele Möglichkeiten, Diverses auszuprobieren und ein bisschen umzuformen und anzupassen. Also das müsste eigentlich schon machbar sein.
Und sieht man da zumindest schon Ansätze jetzt oder unter Baum oder ist es immer noch genau der gleiche Stiefel wie unter Wagner?
Ich meine, Baum ist
ja jetzt auch nicht für Fußball bekannt.
Ja, eben. Also ich meine, Baum ist ja eigentlich interessanterweise jemand, der auch aus seiner Augsburger Zeit bekannt war als jemand, der sehr dezidiert auf defensive Abläufe Wert legt. Ja. Und da auch wirklich, also teilweise wurde ihm ja eher vorgeworfen, er kann nicht so gut kommunizieren, also er kann teilweise seine defensiven Ideen nicht so hundertprozentig kommunizieren gegenüber der Mannschaft. Gut, hat er ja damals noch Daniel Bayer, der immer mal eine Kabinenansprache gehalten hat. Ja. Und das vielleicht noch ganz gut mit hinbekommen hat, aber trotzdem, also ich glaube, da ist er stark, im Ballbesitz ist er nicht so stark, trotzdem jetzt, wenn ich mir zum Beispiel die Stuttgart-Spiel anschaue, das 1-1, ist es schon so, dass es Weiterentwicklung gibt und man nicht über die 90 Minuten hinweg, ja, also man hat immer noch diese Phasen, wo Schalke komplett nichts ist, einfach nicht anwesend.
Und wie sehen die Ansätze aus?
Über die Halbräume, ja. über die etwas spielstärkeren, also über Thiau zum Beispiel, der halb rechts spielen kann, und dann eben einfach bisschen mehr Risiko zu gehen, um hinter die erste Linie zu kommen, und dann, wenn ich einmal hinter der ersten Linie bin, und wenn Harit am Ball ist, wenn Bosdogan am Ball ist, der aus meiner Sicht ja auch ein großes Talent ist, dann habe ich Möglichkeiten. Und dann geht's ja nicht mehr darum, ob ich jetzt die krassen Abläufe vorher plane, sondern geht's ja eher wirklich darum, habe ich individuelle Qualität hinter der ersten Pressinglinie. Und schon habe ich ganz andere Möglichkeiten. Und dann zum Beispiel in dem Spiel mit Uth und Paciencia auch keine Spieler jetzt vorn drin, zum Beispiel, die jetzt ständig zu den Flügeln driften und quasi ihre Mitspieler dazu anhalten, jetzt diese langen Bälle über die Flügel zu spielen. Was auch wieder ein Vorteil ist.
Ja, ja.
Also, weißt du, ja, da geht sich wieder in die alten Muster hinein.
Die Spielertypen passen ja durchaus für einen weiterentwickelten Dings. Und bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, von mir mal die Frage, wie macht sich denn Kilian Ludewig? Weil das ist, ich habe den seit einer Weile schon auf dem Schirm, weil René den ja in Salzburg trainiert hat und wir hatten mal über ihn geredet. Ja, lustigerweise, ich habe mal einen Spieler gescoutet, der in der Nationalmannschaft, also wir hatten den dann später auch im Probetraining, der hat in der Nationalmannschaft gegen Ludewig gespielt. Und ich hatte das gesehen und René gefragt, hier, wie ist denn der Ludewig? Also direkt, also es war ein linker Winger, der also sein direkter Gegenspieler war. Und das Fazit war dann so ungefähr, also wenn er in dem Spiel an ihm vorbeigekommen ist, dann holt ihn. So ungefähr. Und ja, der Spieler ist nicht an ihm vorbeigekommen und wir haben ihn dann auch nicht geholt. René meinte über ihn mal, das ist der hat so von der Trainingsleistung und von der Trainingsintensität her damals schon als 18-Jähriger in der ersten Mannschaft von Salzburg mehr oder weniger der mit am intensivsten gearbeitet hat. Er würde quasi der macht jeden Weg, nicht nur die Wege, die er machen muss, sondern quasi jeden Weg, den er machen kann, macht er. Also selbst im Rondo immer permanent vor zurück, also eine Wahnsinnsintensität soll der mitbringen. Deswegen finde ich einen interessanten Spieler. Wie sind so seine ersten Bundesligaspiele gelaufen?
Genau, also das ist aufgefallen. Sehr, sehr hohe Laufintensität. Ein bisschen unglücklich gewesen, dass sein zweites Spiel gegen den BVB war. In dem Spiel wurde er hart auseinandergenommen, zum Teil. Ja. Lag aber auch daran, weißt du, er war der Einzige auf der Außenbahn. Ich schaue lieber trotzdem nochmal, es war Paslak und Guerrero, die auf der linken Seite gespielt haben und gerade gegen Guerrero und Ludewig wusste teilweise nicht, soll er jetzt rausrücken und früh attackieren oder soll ich lieber zurückfallen lassen? Sein Instinkt hat natürlich immer gesagt, ich muss rausrücken, ja, mit Intensität draufgehen, aber er hatte keine richtige Absicherung dahinter und Schalke wurde ja sowieso da relativ stark auseinandergenommen in der Partie.
Ja, das ist natürlich, also Guerrero wäre dann halt auch ein Spieler, ja. den hätten wir geholt.
Ja, glaube ich. soll ein guter sein. Und der hat ja in der Partie eben, also links offensiv gespielt vor Paslak. Aber das war einfach eine bescheidene Partie, um quasi, also für seine zweite Bundesliga-Partie. Aber danach hat er es besser gemacht gegen, sagen wir mal, individuell ebenbürtige Gegner. Ja. Da kommt dann seine Intensität gut zum Tragen. Und da kann er auch relativ stark die Außenbahn alleine beackern, kann Wege zulaufen, kann immer wieder die Gegner direkt anlaufen, kann die verhindern, dass sie sich reindrehen können, dass sie sich aufdrehen können. Dass sie sich mit dem Gesicht zum Schalker Tor drehen können auf der Außenbahn. Da ist er relativ gut. Also ja, ein bisschen blöd gegen Dortmund. Gegen Meunier zum Beispiel hätte er besser ausgesehen. Ja, den hätte er früh angelaufen und Meunier, der traut sich ja nie umzudrehen. Das hat funktioniert. Und natürlich gegen den Standard links außen hat er da auch viel mehr Chancen, den immer wieder direkt im Rücken abzublocken quasi, dass der dann eben nicht auftritt. Das ist, glaube ich, so ein Vorteil. Aber gegen BVB ein bisschen beschissen.
Ja gut, muss man jetzt nicht überbewerten.
Ja, es ist nur blöd, dass es eine zweite Bundesliga-Partie war, was natürlich direkt.
Wie seht ihr denn unterm Strich einen Aufwärtstrend bei Schalke? Oder sieht man nur Potenzial, hat aber eher das Gefühl, dass es weiterhin nicht ausgeschöpft wird? Das ist so eine gefühlsmäßige Einschätzung vielleicht an der Stelle mal.
Ja, leicht ein Aufwärtstrend. Aber noch nicht in der Ausprägung, dass man jetzt sagen würde, okay, man rechnet damit, dass die sich komplett da unten raus verabschieden, sondern ja, so wie es momentan aussieht, wird jetzt, glaube ich, schon noch eine Weile so laufen, dass das Potenzial nicht so weit ausgeschöpft wird oder nicht so weit ausgeschöpft werden kann und das Schalke noch erstmal, sage ich mal, ja, im unteren Tabellenbereich wahrscheinlich etwas bleiben wird.
Aber es sieht schon zumindest so aus, dass sie im Abstiegskampf, dass sie gegen den Abstieg mitspielen können. Und nicht ganz das
genau.
Weil das so muss man ja sagen, aus, ja. Die Rückrunde, die sie gespielt haben, war ja so, da wären sie sagen und klanglos abgestiegen. Da hätten sie nicht mal eine Chance auf Platz 16 gehabt,
das
so,
stimmt,
wenn das so weitergehen würde. Von daher.
Es gibt andere Mannschaften, die sind ähnlich schlecht, also so gesehen, ja. Haben eine Chance auf den Abstiegskampf. Ja.
Okay, apropos Chancen auf den Abstiegskampf, es tut mir leid, Tim, wir haben vor dem Podcast drüber gesprochen, also ich habe die beiden gefragt, was Talking Points für sie wären, worüber sie reden wollen und Tim als alter Arminia Bielefeld-Fan, der immer schon die Zweitliga- und Drittliga-Partien von Arminia in seinem Blick über den Tellerrand behandelt hat, hat nicht Arminia Bielefeld gesagt, was entweder damit zu tun hat, dass er doch ein sehr unparteiischer Mensch ist einfach, oder es hat vielleicht auch damit zu tun, dass Arminia Bielefeld erst 4 Tore geschossen hat und damit die wenigsten in der Liga und gerade 5-mal in Folge verloren. Sag mal, wie gestaltet es sich? Bist du enttäuscht oder ist es einfach erwartungsgemäß oder ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie es aussieht? Was ist deine rationale und deine gefühlsmäßige Positionierung
Also enttäuscht bin ich nicht. Meine gefühlsmäßige Positionierung ist absolut in Ordnung. Also ich sag mal, wer meine Artikel über die letzten Jahre verfolgt hat, dem wird sicherlich nicht verborgen geblieben sein. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ich den Verein recht intensiv verfolgt habe. Man wird auch gesehen haben, dass diese Aufmerksamkeit oder diese Coverage jetzt doch so die letzten 3-4 Jahre ja nicht mehr in dem umfangreichen Maße da ist, sondern irgendwie graduell mehr und mehr nachgelassen hat. Das heißt, jetzt auch die Aufstiegssaison zum Beispiel habe ich hier, glaube ich, vielleicht habe ich sogar gar nichts dazu geschrieben, weiß ich gar nicht genau. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett mich der ganzen Sache verschreiben muss. So weit ist es natürlich nicht. Das zu der emotionalen Position. Und dementsprechend kann ich die rationale Position auch ganz unbeschwert vortragen. In gewisser Weise musste man schon erwarten, dass das irgendwie nur im Abstiegskampf verlaufen wird die ganze Saison. Also da war eigentlich schon von auszugehen. Dementsprechend ist das jetzt auch, kann das schon mal vorkommen, dass man dann diese 5 Spiele hintereinander verliert, zumal dann Dortmund dabei war, Bayern dabei war. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz dramatisch eigentlich. Wenn man jetzt mal von dem letzten Spiel, was auch wirklich gegen Union Berlin ein sehr, sehr schlechtes Spiel war, auf jeden Fall. Wenn man davon absieht, waren die Ergebnisse relativ knapp. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass da die Leistungsunterschiede gravierend waren. Aber man muss natürlich schon so ein bisschen sehen, quasi, dass, wie du auch schon gesagt hast, 4 Tore natürlich recht ungefährlich sind und dass Arminia halt so ein bisschen gucken muss, wie sie ihre Punkte holen, ohne dass sie sich irgendwie von Unentschieden zu Unentschieden mausern. Ja, weil sie brauchen schon irgendwie eine gewisse Durchschlagskraft vorne, um im Abstiegskampf da was zu sammeln. Und das wird, glaube ich, wenn man alles zusammennimmt, so ein bisschen die Hauptaufgabe sein. Jetzt gegen Union hat man natürlich auch gesehen, dass da im Pressing einige Knackpunkte waren. Je nachdem, wie genau die strategische Ausrichtung sich gestaltet. Die hat ja auch schon relativ stark gewechselt in der Saison. Da hängt das dann auch so ein bisschen von ab, wie jetzt im Einzelnen die Stabilität gewährleistet ist. Formativ spielt das auch eine Rolle. Aber im Grundsatz kann man schon sagen, dass das Potenzial eigentlich so ist, dass Arminia zumindest irgendwie mitspielen kann so und jetzt nicht irgendwie so schwach ist defensiv, dass sie in jeder Halbzeit 3 Gegentore kassieren könnten und dann wäre es schon vorbei so, sondern eine gewisse Grundstabilität ist da und dementsprechend wird es dann die Herausforderung sein und die wird auch relativ schwierig, da die entscheidenden offensiven Impulse quasi zu setzen, um im Abstiegskampf irgendwie bestehen zu können.
Wie gehen sie denn das Projekt an? Also es ist ja immer so, wir hatten jetzt in den letzten Jahren diese Außenseitermannschaft, die ab und zu mal aus der zweiten Liga hochkommt. Wenn man an Paderborn denkt, wenn man an Darmstadt denkt, da sind immer mal wieder andere Ansätze. Also Paderborn hat so einen sehr, sehr offensiven Ballbesitzansatz gewählt, Union oder Darmstadt damals auch erstmal so sehr physisch, sehr auf lange Bälle Geht immer mal in unterschiedliche Richtungen. Ich hatte bei Uwe Neuhaus, ich kenne ihn nicht so gut als Dresdner, kenne ich so seine Arbeit bei Dynamo so ein bisschen und hatte immer das Gefühl, er ist eigentlich ein relativ kompletter Trainer, der schon so alle Phasen ein bisschen abdeckt und sich jetzt in keiner Phase so extrem heraustut, aber schon über alle Sachen betrachtet, einen ziemlich soliden Job macht, was erstmal nicht so eigentlich nicht so einladend klingt, also das klingt passender dazu, eine zweite Liga zu gewinnen, als dazu in der ersten Liga zu überleben. Wie gestaltet sich das aus deiner Sicht?
Bevor wir Tim auf die Reise schicken, eine Statistik, dann kann Tim loslegen. Bielefeld hatte in der zweiten Liga bereits die wenigsten Deep Completions, also die wenigsten Pässe am gegnerischen Tor aller Zweitligisten. Ist in dieser Saison natürlich überraschenderweise genauso. Tim, jetzt darfst du.
Das ist ja merkwürdig. Wie haben die denn Tore geschossen? Ja. Ohne Pässe.
geil. Fabian Klost hat einfach, also, einfach reingenatzt.
Jetzt müssen ja, wir nochmal also, die Tabelle aus der zweiten Liga.
Also ich würde deinen Eindruck bestätigen. Mhm. Kompletter Trainer, ja, kann man durchaus so beschreiben. Dementsprechend gestaltet sich der bisherige Ansatz eigentlich auch so, dass Amir doch versucht hat, relativ unterschiedliche Zugänge in den einzelnen Spielen zu gehen. Also je nach Gegner dann relativ viel variiert hat auch von wirklich diesem, ja, wirklich ein Außenseiter-Stil, sehr, sehr tief verteidigen, so ein bisschen einfach über Stabilität gucken, erstmal 0-0 halten, bis hin zu relativ riskanten, mitspielenden Ansätzen und dann aber auch irgendwie solche Spiele, wo man relativ ambitioniert aufgebaut hat, gegen den Ball dann aber so einen, ja, durchschnittlichen Ansatz verfolgt hat, also doch alles relativ gemischt. Was in der zweiten Liga eigentlich in dieser Breite nicht so extrem war, sondern wenn man jetzt die letzte Saison zusammenfassen würde, dann hat man eigentlich schon so ein bisschen das Aufbau- und Übergangsspiel so als den starken, herausstechenden Faktor oder das große Prunkstück der Mannschaft so eigentlich relativ klar und auch der sich wirklich abgehoben hat von anderen Punkten. Also wenn man zum Beispiel das Pressing letzte Saison war relativ solide, häufig 4-4-2 Mittelfeldpressing, paar kleinere Punkte, aber jetzt auch nicht irgendwie was großartig Besonderes. Und gerade im Vergleich mit diesem Aufbauspiel dann schon jetzt ja relativ unspektakulär tatsächlich und auch nicht so der wahnsinnige Faktor für den Erfolg einfach, sondern der entscheidende Punkt war wirklich, dass sie extrem gut den Ball in der ersten und teilweise auch in der zweiten Linie noch laufen gelassen haben. Also wirklich gute Raumaufteilung, Torwart mit einbezogen, gutes Zirkulationstempo, Locken gelegentlich über kurze Bewegungen der Sechser, die dann immer mal einen Gegenspieler rausziehen konnten, Freiräume neben der Formation relativ gut besetzt und in den ersten Linien einfach eine passende Grundstruktur gefunden und dadurch konnten sie einfach relativ viele Mannschaften aushebeln. Und teilweise dann einfach die Übergänge so gut vorbereiten, auch von der Entscheidungsfindung dann gutes Timing gefunden, wann man nach vorne spielt, wann man den Ball nochmal laufen lässt, plus diese gesamte Weiträumigkeit einfach. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass man die Übergänge so gut vorbereiten konnte, dass man mit einer gewissen Überlegenheit teilweise im individuellen Bereich auch über relativ einfache Offensivabläufe teilweise dann ja ungewöhnlich gefährlich werden konnte. Also auch wirklich so simple Flugbälle vom Außenverteidiger in den Lauf des Flügelspielers vorne, der einfach nur eine kurze Auftaktbewegung macht, zack, kommt kurz entgegen, dreht sich, lockt einen mannorientierten Außenverteidiger kurz raus und läuft dann dahinter und damit hebelst du dann vielleicht sogar eine Viererkette aus. Dann dieses Ausweichen von Klos, der sich diagonal häufig abgesetzt hat und immer wieder mit langen Flugbällen angespielt wurde. Da sind sie dann auch ganz gut auf den zweiten Ball gegangen. Dazu gab es ein paar asymmetrische Aktionen, dass häufig der linke Flügel so ein bisschen hochgespielt hat und sie dann zielstrebig versucht haben, nach halb links einen langen Ball zu schlagen, wenn sie einen langen Ball geschlagen haben, um dann entsprechend einfach durch eine Pärchenbildung in die Tiefe verlängern zu können. Natürlich gab es auch ein paar komplexere Abläufe, aber es war wirklich ein entscheidender Punkt, dass einfach diese Zirkulation in der ersten Linie so gut war, dass du tatsächlich auch schon mit den einfachsten Abläufen ziemlich viele gefährliche Szenen einfach erzeugen konntest, die häufig dann schon mal für ein oder vielleicht auch zwei Tore in einem Spiel reichen. Und wenn du dann, sage ich mal, gegen den Ball solide bist und jetzt nicht so viel zulässt in der zweiten Liga, die halt generell sehr, sehr ausgeglichen ist, dann kriegst du auf diesem Wege schon mal viele Spiele, wo du halt irgendwie 2-1 Führungen hast irgendwann in der Schlussphase oder 1-0 Führung oder so. Und wenn du die dann meistens nach Hause bringst oder vielleicht dann einfach aufgrund dieser Vorsprünge in den Schlussphasen regelmäßig noch irgendwie einen Konter setzt, um dann von einem Eintorvorsprung auf einen Zweitorvorsprung zu erhöhen.
Naja, in dem Kontext muss man auch sagen, dass Bielefeld 14 Unentschieden hatte. Ja. Also sie hatten am Ende 10 Punkte mehr als Stuttgart. 7 von diesen 10 Punkten Vorsprung waren aus zusätzlichen Unentschieden.
Ja.
Also sie hatten auch die meisten Siege, sie hatten auch die meisten geschossenen Tore und die wenigsten kassierten Tore, also insgesamt einfach die bessere Mannschaft, aber das nicht aus so einer Extremdominanz, sondern schon aus so einer sehr, sehr konstanten Stabilität heraus,
ganz kann man vielleicht sagen. Ja.
Das klingt jetzt auch so. Das ist wirklich eine interessante Statistik, dass sie schon in der zweiten Liga, obwohl sie offenbar die beste Mannschaft waren, die wenigsten Deep Completions hatten. Also nochmal zur Erklärung, wer die Statistik nicht kennt, das sind erfolgreiche Pässe. In welcher Zone genau, Conny?
20-Meter-Radius ums Tor.
20-Meter-Radius des Tores. Ja. Da sie ja trotzdem die meisten Tore geschossen haben, kann man daraus wahrscheinlich nicht ableiten, dass sie nicht viele Offensivszenen hatten, sondern vielleicht kann man daraus eher ableiten, dass sie sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient dann zum Abschluss auch kommen, wenn sie einmal hinten reinkommen. Was jetzt zu der Schilderung von dir passt, dass sie halt die Angriffe so gut vorbereiten und sie dann dementsprechend auch sehr, sehr effizient und schnell zu Ende bringen können. Hat sich das nicht so in die erste Liga, wie gestaltet sich das dann in der ersten Liga, diese Qualität, diese klare Zirkulation vorne? Wird das in der ersten Liga besser gepresst oder hat man nicht mehr die individuelle Qualität, dann diese Angriffe zu Ende zu bringen vorne?
Beides. Also es wird besser gepresst. Es wird auch einfach quantitativ häufiger hochgepresst. Mhm. Das spielt sicherlich eine Rolle. Also das war Frankfurt hat das teilweise gemacht, Bremen hat es phasenweise gemacht, Wolfsburg ganz besonders kann man da nennen. Und das sind ja dann schon auch die meisten Spiele, wenn man jetzt Dortmund und Bayern irgendwie als Spezialfälle so ein bisschen nimmt, dann bleiben ja quasi nicht mehr so viele Spiele über. Das heißt, es wird besser gepresst, ja, dadurch tun sie sich schwerer.
Muss man vielleicht auch anmerken, dass das jetzt schon tendenziell auch die Pressing-Mannschaften der Liga waren, ne? Also
ja, okay.
Wolfsburg-Frankfurt, ne? Das wird wahrscheinlich, wenn es Richtung wen haben wir da noch? Haben sie schon gegen Hertha gespielt?
Nee.
Das wären ja dann so Kandidaten, so Hertha, vielleicht Werder, Schalke, Mainz irgendwie, vielleicht Hoffenheim, dass da schon noch Gegner kommen. Wo sie vielleicht diese Stärke, die sie haben, besser einbringen können.
Das könnte natürlich sein, ja. Sicherlich okay, dann.
Achso, Hoffenheim haben sie 3-1 geschlagen. Nee. Ach, weil das war Union. Oh Gott,
Köln haben sie gewonnen und gegen Frankfurt unentschieden zum Saisonstart. Das waren die Punkte.
Okay.
Ja. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, individuelle Klasse, kommen sie natürlich dann gerade in so 1-gegen-1-Duellen, die ja doch zum Beispiel bei diesen Flugbällen häufig entstehen, kommen sie dann nicht so gut durch. Wobei das sogar zum Beispiel in dem Frankfurt-Spiel überraschenderweise gut geklappt hat, was sicherlich auch ein bisschen daran lag, dass Frankfurt es dann natürlich tatsächlich im 1-gegen-1 häufig verteidigen musste mit weniger Absicherung und du dann natürlich schon eher mal die Situation hast, dass tatsächlich irgendwie so eine 1 gegen 1 Situation häufiger irgendwie durchrutscht, auch wenn du eigentlich nicht klar individuell überlegen bist, aber es ist halt einfacher als so diese typischen 1 gegen 1 Situationen, die man so gegen so ein normales 4-2-3-1 Pressing aus zum Beispiel von einem Bundesligisten hat, wo dann halt wenn du da eine 1 gegen 1 Situation schaffst, sind halt meistens noch ein bis zwei Spieler zumindest irgendwie klar in der Range irgendwie von 5, 6, 7 Metern Umkreis oder 8 Metern Umkreis von mir aus, so dass du halt als 1 gegen 1 Spieler weißt, okay, selbst wenn ich jetzt hier durchkomme oder einen Tempovorteil habe, dann wird wahrscheinlich noch dieser und jener Spieler relativ schnell eingreifen können oder es gibt irgendwie noch einen Spieler, der zumindest irgendwie so einen angrenzenden Raum so zustellt, dass man irgendwie nicht sofort Tempo aufnehmen kann und das so ein bisschen verzögert wird. Das heißt, so dass du halt dann in diesen 1 gegen 1 Situationen auch einfach die schwieriger nutzen kannst, als wenn das irgendwie eine großräumige 1 gegen 1 Situation ist. Dementsprechend funktioniert das gegen Frankfurt dann teilweise ganz gut. Ja, und es spielt auf jeden Fall eine Rolle mit der individuellen Klasse. Ich denke, das ist auch relativ nachvollziehbar.
Naja, das ist ja logisch. Aber ja, die Frage ist, wie sich das dann mit der Spielweise zusammentut. Hast du denn, würdest du denn unterm Strich dann eher sagen, dass sie die gleiche Spielweise weiterführen? Und wenn ja, wenn nein, hättest du das Gefühl, dass man es mit einem anderen Ansatz vielleicht besser gestalten könnte? Oder dass sie schon den Weg gehen, den sie gehen müssen? Ist ja jetzt natürlich von deiner Perspektive aus ein bisschen weit hochgegriffen, das zu beurteilen, aber kannst ja mal dein Gefühl irgendwie darstellen.
Ja.
Wir reden viel über Gefühle heute.
Ja, ja. Also ich finde es jetzt, also es gibt relativ viel Kritik an dem bisherigen Ansatz, sage ich mal. Also es wurde ja schon versucht eigentlich so dieses Aufbauspiel auch gegen das höhere Pressing von anderen Mannschaften irgendwie so ein bisschen durchzuziehen oder es wurde versucht, das durchzuziehen, genau, was dann zum Beispiel in dem Wolfsburg-Spiel nicht so gut funktioniert hat. Dann gab es ein frühes Gegentor nach einem Ballverlust im eigenen Strafraum und zum Beispiel danach gab es halt extern sehr, sehr viel Kritik, wo gesagt wurde, ja, das kann man halt in der Bundesliga nicht spielen, das darf man gar nicht erst versuchen, man muss davon wegkommen und muss halt risikoärmer spielen, so. Ja, weiß ich nicht. Also diese Kritik fand ich ein bisschen zu übertrieben, weil das jetzt auch nicht, also es war in den Spielen aus meiner Sicht nicht so, dass das irgendwie Harakiri-mäßig so durchgezogen wurde, dass man gesagt hat, okay, wir haben letzte Saison so gespielt, wir müssen jetzt exakt genauso spielen und alles andere kommt gar nicht in Frage, sondern es
klingt ja auch eigentlich eher so, als ob das Aufbauspiel jetzt nicht wirklich riskant ist, was sie betreiben. Oder wie
die schalten. Normalerweise sich's nicht. Das Problem gegen das Höhepressing war natürlich auch ein bisschen, dass, glaube ich, einfach auch so die Erfahrungswerte halt fehlen oder fehlten, was wirklich ist, wenn man im eigenen Strafraum gepresst wird und dadurch halt zum Beispiel auch diese höhere Torwartkette, also wenn sie eine Torwartkette genutzt haben letzte Saison, dann war es ja meistens eine höhere Torwartkette oder eine tiefe Torwartkette, das heißt, dass der Torwart irgendwie am eigenen Strafraum oder wenn du am eigenen Strafraum zugestellt wirst, dass der da mitspielt und sich zum Beispiel dann seitlich absetzt, wenn der Ball nach außen geht oder so, das musste ja letzte Saison quasi mehr oder weniger nicht genutzt werden. Und dementsprechend war das dann, als jetzt unter einem höheren Druck in einer tieferen Position zum Beispiel der Torwart eingebunden werden sollte, war das Ganze dann auch einfach nicht so gut abgestimmt. Und dadurch wurde es dann teilweise schon riskant. Aber grundsätzlich ja, muss es nicht unbedingt riskant sein, ja, das stimmt schon. Also es ist halt irgendwie, ja, ist halt eine etwas schwierige Situation. Ich finde so den Weg, der bisher insgesamt beschritten wurde, das ist schon.
Ich muss kurz noch reingrätschen, bevor du zum finalen Fazit übergehst, das ist zu riskant, man muss als Außenseiter immer defensiv spielen, das ist ja seit Swansea widerlegt. Das wissen wir jetzt mittlerweile alle, das ist Unsinn, man kann auch mit Ballbesitz eine Klasse halten als unterlegenes Team. Bei Swansea haben es alle gesagt, die steigen ab, sofort. Wir haben mit Ballbesitzfußball haben sie die Klasse gehalten, als sie angefangen haben, Defensive zu spielen, sind da wieder abgestiegen. Also es ist für immer bewiesen, dass die Aussage falsch ist und ich will das nicht mehr hören. So.
Ja. Ich auch anmerken. Also im Grunde genommen war es in dem Fall natürlich
auch. Du hast jetzt nur das generelle, was die Leute dazu zur Spielweise sagen, dargestellt, aber was ist deine Einschätzung?
Ja, also wie gesagt, ich finde es schon okay, wie jetzt so eine Art Mittelweg gesucht wurde. Also dass man dass grundsätzlich die Spielweise so verfolgt wurde, wie sie in der letzten Saison war, dass auch bei einem höheren Pressing dann flach rausgespielt werden sollte. Natürlich von der Struktur musste man sich eben einfach aufgrund der Höhe dann so ein bisschen daran anpassen. Das war jetzt halt von der Umsetzung noch nicht so gut abgestimmt. Trotzdem würde ich aber sagen, in dem Maße, in dem es versucht wurde, ist es absolut im Rahmen und sollte dann auch weiter so betrieben werden. Und sage ich mal, die strategischen Variationen waren im Großen und Ganzen auch in Ordnung. Also gegen Dortmund war es vielleicht wirklich zu früh einfach nur darauf ausgelegt, am eigenen Strafraum stabil zu sein, so dass da war wirklich dann kaum Entlastung da. Das war tatsächlich, glaube ich, strategisch etwas zu extrem. Aber das ist auch so ein bisschen das einzige Spiel, was da rausfällt. Gegen Frankfurt war es so ein bisschen an der Grenze. Da haben sie auch überraschenderweise relativ stark auf Konter gesetzt und ziemlich viel mit Konterspiel angefangen und hatten dann einfach dadurch, dass Frankfurt auch irgendwie wild gegengepresst hat, dann einfach relativ wenige eigene Ballbesitzphasen, wo dieses Aufbauspiel irgendwie überhaupt eine Rolle hätte einnehmen können, so wirklich. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist so ein bisschen der Weg okay. Was jetzt halt ja die Frage ist, wie soll quasi, also welches Maß an Variation und Anpassung soll über eine längere Sicht betrieben werden. Das wird, glaube ich, jetzt so die Frage für die nächste Phase sein. Also man hat jetzt gegen Union dann zum Beispiel schon gesehen, dass mit Ball die Rollenverteilung jetzt im Vergleich zu den Spielen davor nochmal wieder relativ stark gewechselt wurde. Das heißt, da gab es schon einige verschiedene Ansätze. Und es ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, halt alles so ein bisschen unabgestimmt, weil mal dieses versucht wurde, mal jenes versucht wurde. Da bräuchte es jetzt, glaube ich, gerade so für den Mittelfeldbereich nochmal eine etwas klarere Festlegung vielleicht auch, dass man zumindest eine gewisse Grundlinie irgendwie sich überlegt und versucht, die weiterzuentwickeln, weil es ja schon dann dahin gehen muss, dass man dass irgendwie so ein Grundgerüst da ist, was auch so gut abgestimmt ist, dass erstmal eine gewisse Basis entsteht, auf der man dann quasi die Punkte machen will. Aber da gab es jetzt halt, wie gesagt, schon sehr viele verschiedene Ansätze. Zum Beispiel in dem Spiel gegen Wolfsburg wurde in der zweiten Halbzeit umgestellt. Dann hat Neuhaus so ein 4-3-3, fast ein bisschen 4-2-3-1 gespielt. Da wurde dann im Übergang versucht, relativ viel so über Ausweichbewegungen des vordersten Mittelfeldspielers zu kommen und dann dadurch so ein bisschen die Flügel und die äußeren Halbräume zu attackieren. Gegen Union war es dann aus dem 4-3-3 mehr so, dass die Achter in relativ tiefen Zonen breit gegangen sind und da so den tiefen Übergang am Flügel unterstützen sollten. Das heißt schon relativ ja unterschiedliche Bewegungsweisen, einfach unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt quasi den Ball nach vorne tragen soll. Und das wirkte jetzt noch nicht so, dass die Spieler da wirklich komplett drauf eingestellt sind, wie jetzt genau der Ansatz eigentlich sein soll, um dann das Übergangsspiel zum Beispiel zu betreiben. Da bräuchte man, glaube ich, nochmal so eine klarere Leitlinie, dass man nicht dies und jenes versucht, sondern jetzt nach der Länderspielpause sich dann auf einen Schwerpunkt quasi einstellt, eine klarere Basis einfach reinzubringen. Zum Beispiel gegen Union dann, wenn man halt ein 4-3-3 spielen will und es mit etwas tieferen Achtern spielen will, dann wird es halt auch nur funktionieren, wenn man da entsprechend über einen längeren Zeitraum dann arbeitet. Und so wie es jetzt gegen Union gespielt wurde, sah es halt so aus, dass es jetzt halt eine Umstellung war, die aber noch nicht auf irgendwelche Vorerfahrungen zurückgreifen konnte. Das heißt, es schien relativ kurzfristig und dementsprechend hat es auch dann nicht funktioniert. Zum Beispiel Arne Meyer als Achter, der ja, sag ich mal, von der individuellen Klasse schon eigentlich für so eine Mannschaft wie Arminia eine relativ wertvolle Verstärkung sein könnte, lief halt gefühlt irgendwo rum so. Das heißt, du hattest halt quasi fast permanent bei eigener Ballbesitz einen Spieler verschenkt, weil der zu 90% einfach in einer falschen Position stand. So, der ist halt ausgewichen, rumgedriftet, aber das waren halt fast immer die falschen Momente und in jeder, gefühlt jeder Situation, wo du halt aufgrund der Struktur gesehen hast, okay, jetzt muss eigentlich seine Achterposition am Ball unterstützen, war er halt irgendwo und in anderen Situationen, wo eigentlich er quasi den Raum hätte öffnen müssen oder wo es für den Ballvortrag mannschaftlich am günstigsten gewesen wäre, wenn er irgendwie sich großräumiger bewegt hat, ist er halt dann zum Beispiel zum Ball hingelaufen. So, das heißt,
Hat er solche Probleme bei Hertha teilweise auch gehabt oder wirkte das sehr, als wäre das eine Frage der, also wie er in die Mannschaft reinkommt? Also
ich hatte bei Hertha schon den Eindruck, dass er so ein bisschen dazu tendiert, gelegentlich ein bisschen ziellos rumzudriften und dass er auch als in einer tieferen Sechserposition relativ viel Zug nach vorne hat und relativ viel auch andribbelt. Aber so in der Ausprägung schien mir das jetzt in dem Spiel gegen Union doch mehrheitlich dadurch bedingt, dass er halt, glaube ich, mit der Rolle und der Spielweise der gesamten Mannschaft noch überhaupt nicht abgestimmt und noch überhaupt nicht darauf eingestellt war und da jetzt noch gar nicht so genau wusste, was er machen sollte.
Okay. Also worauf kann man sich deiner Meinung nach einstellen? Schon Abstiegskampf, aber auch so, dass man sagen kann, ist schon möglich, den Abstiegskampf zu führen. Sie werden jetzt nicht weiterhin komplett abgehängt, wie jetzt man denken könnte nach 5 Niederlagen in Folge.
Nee. Also die beiden nächsten Spiele sind jetzt gegen Leverkusen und Leipzig. Das ist natürlich jetzt relativ ungünstig.
Das ist schon krass, so die Top 5 aktuell der Liga direkt innerhalb von 7-8 Spielen.
Und dementsprechend werden sie dann wahrscheinlich nach 9 Spieltagen relativ ungünstig dastehen und müssen das dann irgendwie psychologisch überstehen, aber ich glaube, es kommen dann schon noch einige Mannschaften, wo sie dann so ein bisschen mithalten können. Und dementsprechend denke ich schon, dass es da eine ordentliche Chance ist, so um Rang 15, 16 zu spielen. Also jetzt dass sie dann wirklich durchgereicht werden über den kompletten weiteren Verlauf der Hinrunde und dann so eine abgeschlagene Position haben werden. Ich glaube, so krass wird das nicht kommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, dann haben wir, es ist ein bisschen länger geworden, als wir dachten. Wir wollten eigentlich die ganze Bundesliga durchsprechen heute, aber haben es jetzt doch mit sehr langen Monologen hier gestaltet. Hatten alle doch relativ viel zu sagen und wir wollen damit den ersten Teil sozusagen Abstiegskampf erstmal hier einen Strich drunter machen und dann setzen wir uns morgen nochmal zusammen und besprechen den Rest der Liga. Wir wollten auf jeden Fall noch über Union reden. Natürlich, wir haben es jetzt schon ein paar Mal anklicken lassen. Da bin ich schon gespannt, was ihr mir da erzählt, was die neue Mannschaft von Max Kruse so veranstaltet, was ja ziemlich gut aussieht in der Tabelle. Ich habe es ja nämlich noch nicht gesehen. Frankfurt kommt noch, Wolfsburg kommt noch. Wolfsburg hatten wir gesagt, ne? Stuttgart kommt noch. Und über die Spitzengruppe werden wir auch noch reden. Haben die beiden gar keinen Bock, weil ja alle darüber reden. Aber ich finde schon, dass wir darüber reden müssen. Also reden wir darüber auch morgen nochmal. Und dann sehen wir uns nochmal. Ich freue mich. War sehr aufschlussreich, war sehr interessant heute. Und ich sag bis morgen.
Tschüss.